Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Ja, herzlich willkommen. Die erste NFL-Woche ist gespielt. Regular Season läuft. Was gibt's Schöneres und was war das für ein toller Auftakt? Hallo zur neuen Folge. Folge Nummer 80 von Endzone, der DAZN NFL Talk mit meiner Wenigkeit Flo Hauser und mir digital gegenüber. Links oder rechts nebendran, weiß ich gar nicht genau, ist Christoph Stadler. Christoph, wie fühlst du dich nach Woche 1?
Das hängt davon ab, links oder rechts, wie ich es dann nachher einstelle beim Schneiden. Ich fühle mich gut. Das Schöne nach Woche 1 ist, es gibt dann gleich eine Woche 2.
So ist es.
Und ich habe, Flo, ein paar Fragen für dich im Gepäck. Ein paar Fragen klingt jetzt ein bisschen
okay, nach
ganz viel, aber es ist tatsächlich ein paar.
Ja.
Und zwar, ich habe es letzte Woche vergessen.
Nehmen, ist die
Nein,
Frage.
Das ist nur für dich. Keine
okay.
Joker.
Okay.
Schande über mich habe ich letzte Woche vergessen. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Wir hatten nämlich eine Frage bekommen von der oder die Carolina Panthers. Eine Frage nämlich zu Fantasy. Und
ja, da
war eben die Frage mit unserer Fantasy-Liga, ob man die irgendwo sehen kann, verfolgen kann.
Mhm.
Und ich glaube, sowas geht nie, oder?
Das ist
weil ich natürlich
Frage.
Jetzt, um die Frage ein bisschen weiterzuführen, wie lief denn bei dir Fantasy, weil ich natürlich jetzt ganz weit oben schwebe, weil ich natürlich 1-0 stehe
ja, nach
der Woche. Lief denn Fantasy bei dir auch so erfolgreich wie bei mir?
Also reicht es, wenn ich dir sage, ich weiß es nicht genau? Das ist, glaube ich, Antwort genug, ne?
Du hast nie nachgeschaut.
Nicht
oh wow,
doch.
Bist du nicht im Fantasy-Fieber?
Nein, doch. Aber dadurch, dass ich wusste, ich verliere, habe ich halt nicht mehr genau reingeschaut.
So schlimm, gleich.
So war es gemeint. Ja, tatsächlich, also 0-1 stehe ich in unserer Endzone-Liga, habe noch drei andere, also eine Liga, da habe ich was gewonnen, die anderen drei habe ich verloren, das ist ein ganz schlechter Outcome tatsächlich von vier Ligen und ich habe mich vor allen Dingen über Jerome Ford geärgert, das kann man ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo ich eigentlich dachte, das könnte Nummer 1 Running Back sein, aber hat eigentlich nur Samson gespielt.
Naja. Also, liebe Carolina Panthers, in unserer DAZN-Liga habe ich auch gewonnen.
Auch.
Das müsste Jahren gewesen sein. Ja, in der anderen, und das ist mir noch nie passiert. Ich schaue nochmal schnell nach. Das war meine Rekordsaison. Ich hatte in der anderen, nicht der Zone-Liga, 164 Punkte.
Wow.
Ich hatte Fields, Henry, Jacobs, Garrett Wilson,
wow,
Marvin Harrison, Tucker Kraft, der auch einen Touchdown hatte, Ekbuka,
ja,
Cam krass. Little und die Packers.
Krass, das ist ja krass.
Und auf der Bank Crosby Merritt. Das war mit Abstand, und Kincaid. Das war mit Abstand meine beste Fantasy-Woche.
Wollen wir es nicht verschreien? Ich wünsche natürlich maximalen Misserfolg.
Lügner.
Ja, Misserfolg.
Aber ich glaube, man kann es nicht. Also wir könnten selber veröffentlichen. Das ist auch die Frage bei Instagram. Aber wer verliert, veröffentlicht nichts. Ich muss mal nachschauen, ob das was geht. Ich glaube eher nicht. Aber es wäre natürlich lustig, diese Endzone-Liga verfolgen zu können. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Entweder müssten wir einen Twitch-Stream oder sowas machen, weiß ich nicht. Weil man muss schon sagen, in Vorwoche 1 war das natürlich ein heißes Thema bei uns auf den Fluren rund um unser kleines Endzone-Studio Kämmerlein. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man ja mal die Teams oder so veröffentlichen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird zu Woche 2 wieder ganz anders sein bei mir, weil das ist einfach
ja, nicht
gut gelaufen.
Ich hatte eine super Woche und das war's jetzt bei mir. Ich hatte meinen Höhepunkt in Woche 1 und ciao. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, und
ja, zwar,
wenn wir schon so viel über Woche 1 reden, ganz schnell, hast du ein, zwei Takes, was du mitnimmst aus Woche 1, bevor wir schon auf Woche 2 vorausschauen?
Und zwar ein Take, das ist auch eine ganz offizielle Stellungnahme meinerseits, möchte ich mich bei allen Dallas Cowboys Fans entschuldigen. Das ist das, was ich mitnehme aus Woche 1.
Ja, das muss so sein.
Die waren tatsächlich, auch wenn sie verloren haben, viel besser als erwartet, ehrlicherweise.
Aber komm, das hat doch nicht mal ein Cowboy-Fan erwartet.
Ja, eben, ja. Trotzdem, und ansonsten haben mir einige Rookies ganz gut gefallen und die Browns waren eigentlich gar nicht so schlecht, aber
kommen wir vielleicht danach auch noch drauf zu sprechen.
Ja, genau.
Ja, ich nehme mit JJ McCarthy from Very Zero to Hero. Das war die verrückteste Leistung. Wie kann man wirklich drei Viertel ausschauen, als ob man gerade vom Parkplatz geholt wurde, um dann im vierten Viertel das Spiel zu gewinnen?
Das
bei
war
den
crazy.
Bears.
Ja.
Also das war eine verrückte Nummer. Und das tut mir so ein bisschen weh, was mein Super Bowl-Tipp anbelangt, wobei der immer noch nicht kaputt ist. Aber die Baltimore Ravens müssen aufhören, dumme Fehler zu machen. Der Fumble von Henry, wobei damit hast du das Spiel ja immer noch nicht verloren. Du hast diesen 4. und 3 nicht ausgespielt. Obwohl auf der anderen Seite dein Quarterback Josh Allen ist und du ihm noch so viel Zeit gibst. Du hast insgesamt im vierten Viertel so sloppy verteidigt. Und genau das sollten sie ja nicht wieder machen. Und sie machen es in Woche 1 exakt wieder den gleichen Mist mit ihren Fehlern. Wahnsinn, diese Ravens.
Ja, aber am Ende des Tages ist Football Game of Inches und so, wie es so schön heißt. Ne? Und ein Ding oder ein Play kann alles dann irgendwie verändern. Also auch da übrigens von Hero to Zero dann in dem Fall andersrum bei Derrick Henry. blöderweise.
Ja, wobei, wie gesagt, da war noch so viel Zeit. Der Fumble alleine hat ihr nicht verloren.
Das stimmt, ja. Also ihr merkt schon, es ist ganz, ganz viel drin nach Woche 1. Wir haben uns sehr, sehr drauf gefreut. Gerne auch euer Feedback, eure Takes nach Woche 1. Gerne auch Overreactions wird ja auch gerne gemacht. Ja, schreibt uns gerne, folgt uns, abonniert uns. Und
bewertet
lasst
ein
paar Kommis da, genau.
Lasst bewertet ein paar Kommis da, du junggebliebener
yes.
Niederbayer,
und,
du.
Das ist crazy. Ist, glaube ich, unter den Top 3 des Jugendwort des Jahres. Und weil es crazy ist, gehen wir auch in die crazy News der NFL rein nach Woche 1.
Die News.
Dann übernehme ich einfach schnell und wir starten mit dem Champion, mit den Philadelphia Eagles. Denn, und da war ich echt ein bisschen überrascht, Jalen Carter, wir reden über die Eagles noch, weil die ein spannendes Matchup haben, weil es einfach das Super Bowl Rematch ist. Diese Spuckattacke von Jalen Carter vom Defensive Tackle bekommt eine Strafe von ein bisschen mehr als $57,000, ist geschenkt, das merkt er gar nicht, wenn das ist wie wenn dein Geldbeutel hinfällt und einfach $60,000 rausfallen. Ja. Aber dann ein Spiel Sperre, was ich völlig in Ordnung finde, das zählt aber für das Cowboys-Spiel schon. What the fuck, was ist das denn?
Ja, das
also weil
das
er nicht gespielt hat, okay, aber du warst ja auf dem Feld gestanden. Also Leute, das ist doch kein Spiel Sperre. Ich kann ja nicht im Fußball, wenn ich einen Schiedsrichter vor Spielbeginn beleidige, werde ich auch ein Spiel wahrscheinlich mehr. Ja. Dann zählt doch das nicht mit rein, also Leute.
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Sie halten sich da tatsächlich an diese Regelfakten, was Snaps betrifft. Und es wurde ja noch kein Snap gespielt, sondern nur der Kickoff. Und das ist dann diese bürokratische Argumentation, nenne ich sie jetzt mal. Aber ich bin da total bei dir. Ich habe es auch im Kommentar gesagt, habe es ja mit Nadine, die übrigens heute zu Gast sein wird bei uns.
Stimmt, haben wir gar nicht gesagt.
Haben wir noch gar nicht gesagt, genau. Nadine wird gleich noch da sein. Reden wir über die Bugs. Vor allen Dingen haben wir das zusammen kommentiert, habe ich auch gesagt, das muss eigentlich eine andere Konsequenz sein, weil alle deutschen Experten in der TV-Landschaft als auch in den USA und auch woanders haben gesagt, das haben sie so noch nie gesehen in der NFL.
Ja, absolut.
Und da sollte man vielleicht nicht unbedingt ein Riesenexempel statuieren, aber dass er jetzt da einfach in Woche 2 auftribbeln darf, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, er hat seinen Gegner angespuckt, also sorry. Und jetzt das eine Spiel, wo du ejected wurdest, quasi damit abgegolten ist, verstehe ich ja überhaupt nicht.
Ein wäre
Schelm,
so
der Böses denkt, weil sie gegen die Chiefs jetzt spielen, dass du da halt aus Showgründen die Besten dabei haben willst, aber
genau.
Weiß ich nicht.
Das ist so, wie wenn du rote Karte kriegst und Sport kriegst, sagt, naja, du musstest ja früher vom Platz. So.
Ja, genau. Das ist, wenn du vorm Spiel einen Schiedsrichter schon beleidigst, rot bekommst und hast ja nicht gespielt. Also, nee. Gefällt mir nicht. Auch wenn natürlich aus sportlicher Sicht das gegen die Chiefs schon super ist, dass er dabei ist.
Ja, total. Also, merkwürdig von der NFL. Aber gut, bei den Eagles hat sich dann auch noch was anderes getan. Das war für mich tatsächlich überraschend. Sie haben sich den Running Back Tank Bigsby geholt von den Jacksonville Jaguars per Trade für einen, 5. und 6. Runden-Pick des nächsten Jahres, vor allen Dingen wohl auch Stichwort Return, soll er sich damit Shipley,
den anderen Running
Back, abwechseln. Finde ich eine spannende Personalie. Tank Bigsby, der ja als überraschend dann nach Woche 1 war irgendwie allen klar und glaube ich auch ihm bei Jaguars keine Rolle mehr spielt. Schauen wir mal, wie der bei den Eagles da eingesetzt wird, vorwiegend dann aber im Return.
Finde ich mega spannend, weil da ja in der Offseason durchaus bei vielen im Kopf die Gefahr bestand, dass der Etienne vielleicht ablösen könnte. Okay, Etienne war so stark, der ist die Nummer 1. Aber das hat mich so dann auch überrascht, vor allem, dass die Eagles sind. Und mich würde es nicht wundern, wenn der auf einmal die Nummer 2 hinter Barkley wäre im Laufe der Saison. Ich bin großer Bigsby-Fan.
Absolut.
Natürlich, du gibst 2 Picks ab, aber er war ja ein Drittrunden-Pick, wenn ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin.
Ja.
Aber finde jetzt für die Eagles wieder, die sind da einfach in Anführungszeichen mutig, was sowas anbelangt. Ich finde es einen ganz spannenden Trade wieder, weil ich den sehr gerne sehe.
Ja, ich glaube, das geht sehr, sehr vielen von uns so.
Drittrunden-Pick, 2023. Ja.
Also Bigsby, schauen wir mal, wie der bei den Eagles durchstarten wird. Eventuell dann etwas, was es in der NFL selten gibt, dass ein Team mit einem verletzten Spieler verlängert tatsächlich. Wide Receiver Christian Watson hat bei den Packers um ein Jahr verlängert, also ein weiteres Jahr. Wird damit inklusive der nächsten Saison an die Packers gebunden sein. $13,25 Millionen. Finde ich ein cooles Zeichen. Ich mag sowas. Es gibt es im Fußball immer mal wieder mit schweren Verletzungen, in der NFL eher selten. Aber er ist halt ein wichtiger Spieler, wenn er fit ist, oder kann ein wichtiger Spieler sein. Ich finde, das ist eine sehr coole News.
Ja, und er kann jetzt einfach in Ruhe gesunden. Man muss nicht hektisch werden, weil es Contract Year ist, beziehungsweise der Rookie-Vertrag ausläuft. Ich glaube, das ist ein Win-Win für beide Seiten.
Ja. Ein anderer Wide Receiver hat noch vor Woche 1 verlängert bei den Lions. Das war auch kurz Thema bei uns in der Endzone bereits. Jameson Williams, 3 Jahre, 83 Millionen. Das ist ein sehr, sehr gute Gehaltserhöhung, nenne ich es jetzt mal. Für ihn hat er aber auch verdient über die letzte Saison. Ja, auch wichtige Downs, wichtige Plays, wichtige Yards gemacht. Und wird jetzt bei den Lions dementsprechend länger dabei sein und eingesetzt werden.
Fluch der guten Taten. die Spieler, die abgeliefert haben, müssen dann teuer verlängert werden. Und der ist gar nicht so ganz weit hinter Amon-Ra St. Brown, was das anbelangt. Mhm. Also ja, der ist nicht ganz billig, Jameson Williams. Kann man nur hoffen, dass er das dieses Jahr dann auch bestätigt. Sonst war es ein teures Vergnügen.
Absolut, ja.
Gehen wir zu den Steelers, oder? Die haben nämlich genau, eine Personalie ja, jetzt bekannt gegeben. Die haben sich einen Safety geholt, Jabril Peppers. Irgendwie ist das so diese All-Star-Secondary, der All-Star-Defensive bei den Steelers. Der war ja schon ein bisschen überraschend entlassen worden bei den Patriots, auch wenn es da die Gerüchte gab, wenn es keinen Trade-Partner gibt. Man ist nicht ganz zufrieden mit ihm, dass er eben gecuttet werden könnte. Das ist dann passiert. Und jetzt greifen die Steelers wieder zu. Die bauen sich da echt so, weiß ich nicht, Madden 2021 oder so in der Richtung.
Das stimmt. Aber war ja ein ganz guter Start. Also alles irgendwie Namen, wo man im ersten Moment auch liest, oh, wow, okay, cool. Und dann aber sich dann nochmal
ja, aber so Slay,
vergewissert,
Thornhill,
dass es ein paar Jahre her ist. Ja,
Peppers, Ramsey, also ja, Patrick Queen, der schon mal dazu kam. Also es ist schon spannend, was sie da machen. Es ist nicht die jüngste Truppe dahin in der Defensive.
Ja, aber wenn die das Niveau erreichen, was sie alle mal hatten, vielleicht nicht immer Top-Niveau, aber sage ich mal im zweiten Regal von ihrer normalen persönlichen Leistung, dann weiß man halt bei den Steelers jetzt schon, was man bekommt. Also ich finde
Hauptsache klar, keiner älter als der Quarterback.
Genau, ja, das wird schwierig auf der Position. Naja. Dann haben wir ein paar 49ers-News tatsächlich. Mhm. Zum einen etwas Positives. Right Tackle Colton McKivitz hat verlängert über 3 Jahre, 45 Millionen, 27 garantiert. Mal wieder etwas Geld in die Offensive Line geflossen. Die ist ja auch wichtig, wie wir wissen. Das ist
gerade für Brock Purdy.
Genau, gerade für Brock Purdy. Und dann gibt es aber eine weitere gute News, die aber eine schlechte eigentlich beinhaltet, denn sie haben den Wide Receiver Kendrick Bourne jetzt geholt für 1 Jahr, kann bis zu 5 Millionen bekommen. Es sind, glaube ich, 3,5, die da realistisch sind. Und Christoph, es hat Gründe, warum man jetzt den holen musste oder wollte.
Ja, Juwan Jennings ist immer noch so ein Fragezeichen mit einer Schulterverletzung. Korrigiere mich, Schulterverletzung ja. Ist, glaube ich, auch bei ihm. Mal schauen, wann der dann zurückkommt. Ich meine, Kendrick Bourne war ja ein paar Jahre schon bei den San Francisco 49ers, kommt jetzt zurück und ist, glaube ich, nochmal so eine Absicherung, wenn auch bei Jennings wieder was ist, weil zu Verletzungen kommen wir gleich, eben auch bei den Niners. Schon wieder früh geplagt von Verletzungen.
Ja,
absolut. Vielleicht noch, richtig. Bevor wir zu den Verletzungen kommen, noch ganz kurz. Und das habe ich ehrlich gesagt fast vermutet nach dem Wochenende, dass ihren Kicker Jake Moody jetzt entlassen haben, holen dafür Eddie Pinheiro. Der hat schon unterschrieben. Ich war nicht mehr so überrascht, ich sag's ganz ehrlich. Ich war immer ein Jake Moody-Fan und irgendwas ist da passiert. Der war ja auch sehr hoch gepickt in der auch 3. Runde, glaube ich.
Ja.
Was ja auch schon viel zu hoch ist für einen Kicker. Der war am Anfang so verlässlich, so bärenstark und irgendwas ist da passiert, aber ich weiß nicht was. Und danach hat er nie mehr sein Niveau erreicht, auch ja im Super Bowl vor 2 Jahren mitbeteiligt gewesen, dass es dann verloren haben. Ich würde es nicht auf ihn schieben wollen, um Gottes Willen, aber irgendwas bei Jake Moody ist was passiert, was ihn in irgendeiner Form, weiß nicht, ob es körperlich oder geistig, mental ist, ihn hemmt. Und ich kann es mir nicht erklären, weil ich den echt am Anfang einen richtig guten Kicker fand. Und jetzt ist er auf einmal arbeitslos.
Ja, dafür der ehemalige Carolina Panther Kicker und Veteran dieser Liga, Eddie Pinheiro, jetzt also da. Und an der Stelle sei noch gesagt, dass bei den Atlanta Falcons man auch mit Q unzufrieden ist, der ja da
wieder
auch
mal.
Wieder mal nicht konstant war, nenne ich es jetzt einfach mal positiv ausgedrückt. Parker Romo ist jetzt dort im Practice Squad und die Frage, die sich mir natürlich direkt aufgeworfen hat, was ist eigentlich mit Lenny Krieg? Der ist ja da auch noch da im Practice Squad. Also mal schauen, ob es da dann irgendwann Konsequenzen für Q gibt und ob es für den deutschen Lenny Krieg eventuell eine Chance gibt auch. Also das werden wir beobachten für euch, für uns und für Lenny.
Ich glaube, zu viele Fehler darf sich Q auch nicht mehr erlauben. Der ist dann schon ein bisschen ja in der Schwebe, was das anbelangt.
Ja, aber Kicker war Woche 1 auch übrigens ein Thema. Ich sag nur Schmidt von den, naja, egal. Lassen wir das. Kommen wir leider zu schlechten Nachrichten, Verletzungen. Wir haben es gesagt, wir kommen von den 49ers News zu weiteren 49ers News. Leider, denn George Kittle ist jetzt offiziell bestätigt, 3 bis 5 Wochen raus mit der Oberschenkelverletzung. Ist jetzt mittlerweile auch auf die Injured Reserve List gesetzt worden. Heißt, 4 Spiele ist er mal sicher raus. Eventuell dann eben ein 5. Vielleicht ein 6. Das wird man dann gucken, wie fit er da ist. Aber ist natürlich ein herber Verlust. Ja. Für die Niners und das Passing-Game um Brock Purdy und Co.
Weil Purdy eben auch angeschlagen ist, der hat was an der Schulter, der hat was an dem Zeh, also auch bei dem wird es, glaube ich, bis zum Ende hin, die spielen dann am Sonntag 19 Uhr gegen die Saints, glaube ich, auch eine wackelige Angelegenheit. Ich gehe mal davon aus, dass er spielt, Stand heute, Mittwochabend, wo wir aufnehmen, ist er eben noch fraglich. Das wird sich, glaube ich, erst am Wochenende klären.
Aber immer wieder Thema bei den Quarterbacks, da nehme ich immer wieder Baker Mayfield als Beispiel her, der bei den Bucks vor 2 Jahren an jeder Körperstelle, an jedem Gelenk etwas hatte und das hat man einfach gemerkt. Das heißt, selbst wenn er spielt, kann das Auswirkungen haben auf Purdy und das Passing Game der 49ers. Das wird es zu beobachten, wenn wir beobachten müssen, so ist es richtig.
Dankbarer Gegner aber.
Ja, normal schon.
Mit Mac Jones dann.
Genau. Dann noch eine weitere Verletzung bei den Colts. Safety Julian Blackman hat sich wieder einen Riss in der Schulter, genauer gesagt in der Gelenkspfanne bzw. Gelenkslippe, dem Knorpel. Ich habe da ein bisschen recherchiert, wie ihr vielleicht merkt.
Gelenklippe, meine Fresse.
Zugezogen. Es ist tatsächlich dieselbe Schulter. Da hat er eine ähnliche Verletzung schon mal, jetzt aber an einer anderen Stelle, Richtung ein anderes Band. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich eine OP. Noch ist es nicht offiziell, aber wenn es denn das wird, dann kann das sogar bedeuten, dass er eventuell 2/3, vielleicht sogar die ganze Saison ausfällt und man muss es eben beobachten, weil es wieder in der gleichen Schulter ist. Also alles Gute, Julian Blackman, ist immer kacke, wenn es eine ähnliche oder die gleiche Verletzung an einer fast gleichen Stelle ist.
Und dann haben wir noch einen und damit können wir dann schon ein bisschen auf Woche 2 überwechseln. Das ist nämlich einer von den Kansas City Chiefs, der Wide Receiver Xavier Worthy, der hat sich ja ganz früh an der Schulter verletzt und eigentlich war da mir schon klar beim Schauen, der ist raus, als er mit Kelce da zusammengeknallt ist, richtig heftig zusammengeknallt ist und zwar nochmal probiert hat, aber so wie die Schulter da auch runterhing, dachte ich schon, die ist ausgekühlt oder sowas. Was man jetzt so hört, heute Mittwoch soll er nicht trainieren, wenn ihr es hört, ist schon Donnerstag, vielleicht gibt es noch mehr News, wie gesagt, beim Aufnahmetag Mittwochabend soll er am Mittwoch nicht trainieren und das wäre, und dann schlage ich die Brücke schon mal zum Sonntag, 22.25 Uhr, Philadelphia Eagles bei den Kansas City Chiefs. Super Bowl Rematch ist dann Teil bei uns in der Endzone. Natürlich ein geiles Duell und irgendwie schade, dass Worthy unter Umständen nicht mit dabei ist.
Ja, denn der wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht dabei sein. Und wer auf jeden Fall nicht dabei ist, ist auch Rashee Rice. Und da sind wir wieder beim Thema, das über diesem Super Bowl Rematch ja steht, wo es eigentlich heißen müsste, Super Bowl MVP gegen Super Bowl MVP, die beiden Quarterbacks, die einzigen, die gegeneinander jeweils den Super Bowl gewonnen haben. Auch ein ganz witziger Fun Fact. Aber lass uns mit den Chiefs starten, wenn wir das Thema haben. Die Offense und die Wide Receiver Problematik, die da eventuell wieder emporkommen kann, eben ohne Rice und ohne Worthy. Das ist nicht außer Acht zu lassen und Kelce, klar, immer noch wichtig. Jetzt nimmt er schon die eigenen Spieler raus. Spaß beiseite, dem tut das natürlich auch weh. Ich bin da gespannt, weil nach Woche 1 muss man sagen, diese Chiefs Offense, das sah noch nicht danach aus, als das, was wir alle rund um die Offseason und den Moves, Stichwort Offensive Line und Patrick Mahomes Passing Game, glaube ich, erwartet haben, oder?
Ich würde mal so sagen, in Ansätzen war was zu sehen, aber dieser Ausfall, glaube ich, von Worthy hat ihn den Matchplan komplett zerstört, weil er schon sehr, glaube ich, mit Worthy und um Worthy aufgebaut war, aber das darf natürlich trotzdem keine Ausrede sein. Mich hat diese Offense frappierend an letztes Jahr erinnert, wo wir auch schon Erwartungen hatten, es soll wieder ein bisschen tiefer gehen und vielleicht explosiver und spektakulärer, sucht euch ein Adjektiv aus. Davon war gar nichts zu sehen und ehrlich gesagt, wenn Mahomes nicht so spielt, wie er gespielt hat, wenn er nicht so scrambled, wie er gescrambled hat, um Gottes Willen, der hatte 6 Scrambles für 57 Yards, hatte auch einen Rushing-Touchdown. Der hatte 4 Explosive Runs, also 10 oder mehr Yards erlaufen. Das ist sein Career High. Der hatte 5 First Downs von 8 Rushing First Downs von den Chiefs. Ist auch sein Career High. Also ich dachte mir beim Schauen schon so ein bisschen, wollte mich eigentlich veräppeln, ist doch die gleiche Nummer wie letztes Jahr.
Ja, total. Weil nämlich auch, und das spielt da mit rein, das Laufspiel ohne ihn tot war.
Ja,
das
genau.
Das muss man ehrlich auch sagen.
Pacheco fand gar nicht statt.
25 Yards, aber nur 5 Carries. Kareem Hunt 16 Yards. Der hatte dann, glaube ich, zweimal immer so oder dreimal auch Short Yardage Plays, wo er dann auch das First Down holt. Klar, das ist wichtig, aber da kommt dann halt keine Statistik zustande. Und dann sind wir genau bei diesen gleichen Themen wie vergangenes Jahr. Und da bin ich echt gespannt jetzt in diesem Matchup gegen die Philadelphia Eagles, gegen diese Defense. Wissen wir alle, wie es auch im Super Bowl gelaufen ist, auch wenn es ein halbes Jahr her ist. Ja, wie diese Offense mit Patrick Mahomes dann jetzt dann im Passing Game vor allen Dingen da agieren wird. Jetzt wird Hollywood Brown noch wichtiger, der hatte knapp oder fast 100 Yards. Juju Smith-Schuster wird nochmal wichtiger und Kelce, wie bereits angesprochen, der aber auch nur 2 Catches hat am Ende des Tages. Ich bin da wirklich gespannt, weil es kommt ganz drauf an, wie viel Druck die Eagles-Defense dann mit Jalen Carter auch, mit wichtigster Spieler da vorne, der darf ja spielen, haben wir ja schon gehört, Patrick Mahomes Druck macht und dann wird es am Ende des Tages genau darauf aufkommen, ob sie den Lauf etablieren können, die Chiefs, und ob die Offensive Line gegen diese starke Defense Patrick Mahomes beschützen kann.
Ich meine, wir haben ja vor der Saison gesagt, das soll wieder bei den Chiefs, es schaut danach aus, dass er wieder ein bisschen tiefer gehen wollen, also Mahomes. Der hatte dann 4 Wurfversuche für 20 oder mehr Yards, sonst waren so ungefähr 50% seiner Pässe in dieser Range 0 bis 9 Yards, also diese kurzen Pässe. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2024 waren es insgesamt 4 Spiele, wo er da 4 oder mehr Pässe über 20 Yards hatte. Also von dem her, da war im Ansatz zumindest ein bisschen zu erkennen, wohin es gehen sollte. Hat natürlich Worthy gefehlt, Hollywood Brown ist dafür ein Spieler. Auf der anderen Seite, Hollywood Brown hatte eben ein Big Play, ein Explosive Play, also 20 oder mehr Receiving Yards, nämlich 49 Yards. Das war das, falls ich erinnern kann, 3,5 Minuten vor dem Ende, wo sie nach aber wieder nur ein Field Goal haben. Das zweitlängste Play von ihm waren aber dann 13 Yards. Also ist ein horrender Unterschied und zu den 20 Yards fehlen da auch noch ein bisschen was, um halt explosive durchzugehen. Also es war so im Ansatz so ein bisschen zu erkennen, wie es gehen soll. Ohne Worthy war natürlich der Matchplan ein bisschen kaputt, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Und die Chargers sind eine gute Mannschaft. War ich zum Beispiel sehr positiv überrascht. Die hatte ich schon einfach nach dem Ausfall von Rashawn Slater, von ihrem Left Tackle. Ich hätte die mit Slater auf Platz 1 in der Division getippt. Nach dem Ausfall war ich deutlich zurückhaltender. Das hat aber nicht so schlecht ausgesehen, muss man sagen.
Auch da muss man da sagen, weil das auch mit dazu gehört, bei der Chiefs Defense auch, die dann über 300 Passing Yards, 3 Touchdowns durch die Luft zugelassen haben gegen Justin Herbert. Und da war das Laufspiel eigentlich auch nicht wirklich so krass existent, wie man es vielleicht erwartet hat. Vielleicht haben die Chargers genau deshalb etwas anders gemacht. Wir haben immer wieder diese volle Boxen gesehen von den Chiefs, immer wieder auch der Druck auf Herbert, aber die Chargers haben das sehr, sehr gut gemacht. Bin gespannt, wie das jetzt gegen die Eagles aussieht, um da den Schwung rüber zu bekommen, zu der Offense rund um Jalen Hurts. Insgesamt ist es ja fast ähnlich gelaufen wie bei der Chiefs Offense. Auch da die Wide Receiver kaum bis gar keine Rolle. Stichwort AJ Brown, nur ganz hinten raus mal einen wichtigen Catch. Devontae Smith ebenfalls nicht, wenn dann über Tyden Goddard. Und Jalen Hurts auch viel gescrambled, auch rund um die 60 Yards und sogar 2 Touchdowns gemacht. Also da sind sie beide ähnlich aufgedribbelt in Woche 1, kann man sagen. Die Eagles Offense und die Chiefs Offense.
Da bin ich auf den Matchplan von Spagnuolo. Der wird aus dem Super Bowl was rausziehen, ob er dann Zone Coverage, Man Coverage, in welchem Verhältnis er das spielen lässt. Die Cowboys beispielsweise haben bei allen 33 Dropbacks von Hurts mit Zone verteidigt. Und sie haben es ja nicht schlecht gemacht. Du hast die Zahlen von AJ Brown beispielsweise schon angesprochen. Die Chiefs haben gerade in der ersten Halbzeit eigentlich fast nur Zone gespielt. Ob sie da dann solche Elemente vielleicht auch in diesem großen Ausmaß spielen werden, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Was für mich bei den Chiefs wirklich zentral ist, außer dass Mahomes halt ein bisschen mehr Waffen bekommt, Herbert hatte viel zu viel Zeit.
Ja.
Der hatte bei Dropbacks mit mehr als 2,5 Sekunden Zeit, das war bei 24 von 37 Dropbacks der Fall, hat er 24 von 21 Pässen angebracht für 3 Touchdown-Pässe. Also die waren alle, wenn er zu viel Zeit hatte. Und erinnerst du dich an den Super Bowl? Jalen Hurts, da hat er jetzt nicht, also er war der MVP dann. Das war jetzt aber jetzt ehrlich gesagt nicht eine Performance, wo man sagt, werden wir noch 10 Jahre dran denken. Aber als er Zeit hatte, über 2,5 Sekunden, 11 Pässe angebracht, nur 3 Incompletions, 145 Yards, hauen mir jetzt nicht von den Socken, reicht aber, weil es 2 Touchdown-Pässe waren. Genau. Und wenn das wieder so passiert, wie gegen Herbert, wie im Super Bowl, dann wird schwer für die Chiefs.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, mit all den Erkenntnissen jetzt auf Woche 1 und jetzt in diesem Matchup natürlich auch aus dem Super Bowl, nochmal, auch wenn es 6 Monate her ist, kommt es für mich genau darauf an, welche Passing-Offense ein bisschen besser klickt, weil dass die Chiefs den Lauf rund um Saquon Barkley stoppen können, haben wir auch im Super Bowl gesehen.
Das haben sie gut gemacht,
um die 50 Yards. Man muss sich das nochmal vor Augen führen. Der wohl beste Receiver bei den Eagles wurde im vierten Viertel, tief im vierten Viertel, das erste Mal überhaupt getargetet.
Ja, der war eigentlich nicht da.
Genau, also es war schon völlig irre. Und
Devonta Smith, ich weiß nicht, was der hatte, aber der war jetzt auch nicht, keine berauschenden Zahlen, oder?
Es ging eigentlich nur immer über den Tight End, Dallas Goedert, wenn dann was ging im Pass. Und das ist für mich Schlüsselmatchup. Also welcher Quarterback hat A, mehr Zeit hinter seiner Offensive Line und B, kann das Passing Game dann auch mal in die Tiefe verlagern. Denn Hurts hat ja auch unter 200 Passing Yards gegen die Cowboys aus Gründen, die wir gerade genannt haben. Und ich glaube, das wird das Zünglein an der Waage. Denn Stärken haben die beide auf jeden Fall auf der defensiven Seite gegen den Lauf. Und wie wir auch nach Woche 1 gesehen haben, auch Saquon Barkley hat jetzt noch nicht so abgeliefert, wie wir es gewohnt sind.
Ich sehe gerade, AJ Brown und Devonta Smith zusammen 4 Catches für 24 Yards. Das wird nicht wieder passieren.
Ja.
Liebe Chiefs, sorry, das wird nicht wieder passieren.
Das erste Mal, dass AJ Brown und Devonta Smith gemeinsam weniger als 4 Targets im gleichen Spiel haben. Das ist das erste Mal überhaupt.
Targets oder Receptions?
Targets.
Targets,
oder, okay. Ja doch, es waren ja dann auch 4 Targets mit 4 Receptions,
glaube ich. Ah ja, stimmt. Oder? Ja, ja, genau. Stimmt, ich hätte nur in also, andere Zeile schauen müssen, sorry.
Ja, alles gut, quasi das Gleiche. Also das erste Mal, dass die beiden eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Und
ja,
wir erinnern uns alle an die letzte Saison, da gab es Spiele, wo nur die zwei. Also das wird für mich Hauptaugenmerk sein bei den Quarterbacks und das Passing Game.
Ja, cooles Duell, natürlich so früh, Super Bowl Rematch, wie gesagt, 22.25 Uhr dann Teil der deutschen Konferenz.
Du wirst es kommentieren, glaube ich, ne?
Ich werde es, wenn ich es richtig gesehen habe, machen dürfen, freue mich wirklich drauf, weil gibt schon ein paar Storylines wieder bei beiden Teams, nur halt die Eagles gewinnen halt ihre Spiele auch.
Absolut richtig, auch Offensive Line, ne? Bei den Chiefs wollen wir nochmal ansprechen, ich sage nur Javon Taylor und viele Strafen, stelle ich darauf ein.
Jedes Mal wieder. Und ich glaube auch, dass der weiterhin einfach immer einen Frühstart hat, nur ist halt nicht immer, das wird nur zu, weiß ich nicht, alle oder bei jedem 8. Play gepfiffen. Ich weiß nicht, das ist Wahnsinn. Okay. Ja. Der macht mich wahnsinnig.
Ja, kommen wir zu einem nächsten Matchup, was wir uns genauer anschauen. Das ist dann am Sonntag um 19 Uhr, auch natürlich Teil unserer NFL-Konferenz zu sehen in der NFL Endzone ab 18.30 Uhr. Im frühen Slot die Jacksonville Jaguars bei den Cincinnati Bengals. Beide haben gewonnen, aber bei beiden muss man ehrlicherweise sagen, Christoph, können wir noch nicht so ganz greifen, wo man eigentlich jetzt so steht, weil die einen hatten mit Pause nicht den härtesten Gegner und die anderen haben irgendwie gewonnen und wissen nicht warum.
Lass uns doch so machen. Du hattest das Spiel in der Endzone, also von den Bengals, der Sieg gegen die Browns. Ich hatte das Spiel der Jaguars, der Sieg gegen die Panthers.
Ja, stimmt, ja.
Dass jeder einfach seine Eindrücke. Und dann fange ich vielleicht mal an mit den Jaguars. Und was da halt einfach klar auffällig war, ich habe es ja in der Übertragung, wer es gesehen hat, auch ein paar Mal so gesagt, da ist Liam Cohen auf jeden Fall oder sein Einfluss schon zu erkennen. Trevor Lawrence hatte jetzt ehrlich gesagt kein überragendes Spiel, war aber völlig ausreichend. Ich war jetzt ein bisschen überrascht im Nachgang. Die Play-Action-Quote lag bei, ich glaube, 20% oder sowas. Die hätte ich mal mindestens eher 30% erwartet. Aber so täuscht der Eindruck manchmal. Wie gesagt, das war jetzt von Lawrence nichts Besonderes. Ich fand, wenn man rein auf die Zahlen schaut, wie gesagt, wird man denken, was war da denn los? Aber ich fand, der hat irgendwie mehr Selbstvertrauen ausgestrahlt. Und was halt der Bringer war, Travis Etienne. Meine Fresse, ist der über die Panthers gelaufen. Ja, das war
überraschend, ja.
Hätte ich nie für Möglichkeiten, dass der was kann, ja, aber gefühlt war eigentlich bei den Jaguars schon weg vom Fenster, sage ich ganz ehrlich.
Die hatten erinnert 25, euch an letztes Jahr, da war er an der Sideline und dann haben die
anderen gespielt. Ja, da war Bixby eigentlich vorbeigezogen.
Genau, und da ging es schon darum, ob sie ihn dann vielleicht traden in der Offseason. Ja?
Also. Aber die hatten 25 Running Back Runs und 16 davon von Etienne. Und er war zum Beispiel auch der klare Early Downback. 70% der Snaps gehen da auf sein Konto. Und da hat man ja durchaus vor der Saison so überlegt, Bixby, die Rolle, die könnte da vielleicht besser passen. Und was mir am meisten imponiert hat, der sah richtig explosiv aus. Nur Derrick Henry hatte jetzt mehr explosive Plays, also Runs. Etienne hatte 4, Henry hatte 5, weil er halt auch wieder crazy war, bis auf den Fumble. Aber der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Jetzt kommt ein kleines Aber. Die Panthers waren richtig enttäuschend. Also da ist ja ich dachte, das wird ein bisschen besser.
Ja.
Hat nicht geholfen, dass Tershawn Wharton früh sich verletzt hat. Aber das war wieder genau der gleiche Mist wie letztes Jahr, vor allem in der Run-Defense. Aber du musst trotzdem ausnutzen. Und das hat Etienne mehr als nur gemacht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was er gegen die Bengals machen. Oder was er gegen die Bengals macht.
Ja, absolut. Denn vielleicht kann ich ja damit die Brücke rüberschlagen bei der Bengals-Defense, die mit der neuen Defensive Coordinator Golden ja eigentlich gar nicht so verkehrt aussah gegen die Browns, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, die Defense hat das Spiel gewonnen, da komme ich gleich drauf. Ich bin da sehr gespannt, wie es gegen den Lauf sein wird, denn man muss ehrlicherweise sagen, da hatten sie es gegen die Brown nicht allzu schwer. Ich habe Jerome Fowler schon angesprochen, der wenig auf dem Platz stand. Die Browns haben dann Yards gemacht mit ihrem Running Back, mit Samson, dem Rookie, wenn sie...
Durch die Luft halt eigentlich, oder?
Nee, schon auch über den Boden, aber nur dann, wenn sie mit Fullback auf dem Platz standen und das irgendwie mit Outside Runs auch mal gelöst haben. Über die Mitte ging eigentlich gar nichts. Also das ist das eine, worauf ich gucken werde, was die Bengals Defense da gegen Etienne macht, weil der ja auch eher über die Mitte und dann explosiv nach außen gegangen ist, das, was du gerade angesprochen hast.
Und, der war wirklich brutal. Der hat wirklich jede Gap ausgenutzt und dann war er weg vom Fenster.
Das war echt krass, ja. Und Passing Game, weil du es angesprochen hast, gegen die Bengals Defense, da muss man sagen, da ging was über Play Action, klar, da ging was über Running Back Screen, auch über Samson. Da haben die Rookies, Samson und der Tyrant Fannin performt mit Joe Flacco, aber auch nicht so, wo man sagte, das war zu erwarten von den Browns. Also auch da waren die Bengals gut, aber nicht überragend. Sie haben ja dieses Spiel trotzdem gewonnen, aber, und das habe ich vorhin angerissen, nur weil die Browns eigentlich ihre Möglichkeiten, Feldpositionen, Field Goal, Extrapunkt nicht genutzt haben. Denn das muss man sagen, eigentlich bin ich von den Bengals negativ überrascht. Man hat 17-16 gewonnen, alles gut. Aber Joe Burrow schwach unter 200 Passing Yards, viele, viele Incompletions.
Unter 200 ist gut, 113.
113, ja. ja, ich wollte es halt noch einigermaßen.
Das war nett formuliert, da denkt man so, er hatte 190, was er noch. Aber ja, also
viel Druck bekommen bei wichtigen Downs, auch Myles Garrett ihn zweimal hintereinander gesackt. Kurzum, das sah noch überhaupt nicht rund aus. Und ich habe ehrlicherweise erwartet, dass das insgesamt runder aussehen wird, weil sie auch Preseason gespielt haben, weil sie sich was vorgenommen haben, Early Downs und schnellen Start. Und am Anfang sah es auch gut aus, aber je länger das Spiel dauerte, umso harmloser wurde diese Bengals Offense.
Was waren 7 Yards in der zweiten Halbzeit von den Cincinnati Bengals?
Das war
Chase, Higgins krass. Fanden nicht statt. Und was ich finde es wirklich bezeichnend, es gab für mich 2 wirklich Enttäuschungen in Woche 1. Ja, wobei es gibt noch ein paar mehr, ehrlich gesagt. Aber die auf jeden Fall auch rausstechen. Ich habe die Dolphins gerade vergessen, aber die sind wahrscheinlich außer Konkurrenz, weil sie so schlecht waren.
Unter Enttäuschung, ja.
Nee, ich fand Carolina, ich hätte ja schon auf die Jaguars getippt bei dem Spiel, bei dem Matchup. Ja. Aber das war mir viel zu wenig, gerade auch offensiv von Carolina, wo ich mir viel mehr versprochen hatte. Da war Bryce Young wieder eher so, wie wir es nicht sehen wollen. Und dann war für mich eine Riesenenttäuschung definitiv die Bengals.
Ja, absolut.
Weil die, ja, wir stellen diese was um, wir lassen euch in der Preseason spielen, damit wir von Beginn an da sind. Sie können scheinbar nicht von Beginn an da sein. Die hatten jetzt letzte Woche einfach das Glück, dass der Schmidt nicht getroffen hat, der Kicker der Browns. Das Spiel dürfen sie nicht gewinnen.
Ja, das ist brutal. Also ich kann es gerne nochmal, Chase Brown 21 Rushing Yards, Joe Burrow 113 Passing Yards, du hast es angesprochen. Das ist einfach wirklich, wirklich schwach. Und jetzt, na klar, kann man sagen, der Fun Fact ist irgendwie, dass die Bengals das erste Mal seit 2019 mal in Woche 1 gewonnen haben. Und
Glückwunsch, aber trotzdem fühlt sich wie eine Niederlage
mal, sorry, an. Ja, das zweite Mal. Und als sie das letzte Mal gemacht haben, ging es in den Super Bowl. Ja, also kann man vielleicht da, aber das wär, ist nur so ein kleiner Fun Fact. Man muss schon sagen, Chase nochmal 2 Catches für 26 Yards. Das sind die wenigsten in einem Spiel für ihn seit 2023. Higgins 3 Reception, 33 Yards. Die wenigsten eines Leading Receivers in einem Game in der Burrow Ära. und nochmal, ich kann mir es gar nicht erklären, weil ja, die Browns mit ihrer Secondary eine gute Coverage auch gemacht haben. Das muss man ehrlicherweise sagen und genügend Druck ausgeübt haben. Aber dass du dann so mit Verlaub fickrig wirkst als eine Passing-Offense, die eigentlich die beste der Liga sein sollte und letztes Jahr ja auch die beste der Liga war mit Triple Crown König Chase und Passing-Yards-Leader Joe Burrow, da ist das echt eine Enttäuschung. Da sind sie mit mehr als nur einem blauen Auge davon gekommen. Das muss man ehrlich nochmal ganz klar so sagen.
Ja, und wäre es vielleicht dann eben zum Beispiel in der Konferenz halt immer so gesehen, oh, Chase Brown. Also was ich dann so gesehen habe, dachte ich, oh, das sieht ja echt gut aus. Dann schaust du die Zahlen an. 21 Carries für 43 Yards, also ein Average von 2,0.
Ja. Ich habe gerade 21 Yards gesagt, ne? Das war auch falsch, ja, sorry.
Auch 43. Tough.
Ja,
also da hat überhaupt nichts gepasst. Das Beste ist wirklich, sie haben dieses Spiel gewonnen. Mehr gibt's eigentlich da nicht an Positivem rauszuziehen. Die Jaguars sind ein schlagbarer Gegner, aber wenn sie so spielen, werden sie es nicht gewinnen.
Deswegen auch die Frage noch an dich zur Secondary der Jaguars, weil nochmal, die Browns sind da gut aufgedribbelt in diesem Spiel, trotz Niederlage. Wie siehst du die? Und ich glaube, Travis Hunter hat 4 Snaps oder 5.
Sechs defensive Snaps
gespielt.
Ich habe ja auch geben, gesagt, ich weiß gar nicht, ob er defensive Snaps hatte, weil es überhaupt nicht aufgefallen ist, dass er defensiv gespielt hat.
Ja, das ich glaube, einmal ging es in seine Richtung, da war es dann...
Genau, aber das war völlig egal, da hätten wir, glaube ich, mitspielen können, weil also Bryce Young, das war dann wieder verheerend, die Offense insgesamt war nicht gut bei den Carolina Panthers, das war wieder überhaupt nichts, das war wirklich der Rückfall in schlechteste Zeiten, wenn Bryce Young wieder unter Druck gesetzt war, dann sah es wieder schlecht aus, da hat er 2 von 9 Pässen angebracht für sage und schreibe 20 Yards, beide Interceptions waren aus einer clean Pocket raus, also... Nee, das war enttäuschend. Deswegen kann ich die Jaguars da noch gar nicht so hundertprozentig greifen, weil sie überhaupt nicht gefordert waren. Okay. Das wird jetzt definitiv nicht die beste Secondary sein. Campbell hatte mal ein gutes Play. Wie gesagt, Travis Hunter, der ist mir einfach gar nicht aufgefallen. Wir zählen ja die Snaps logischerweise nicht mit. Und dann kam wirklich 10 Sekunden später das Insert, 6 defensive Snaps waren's. Nachdem ich gesagt hatte, ich glaube, er hat noch gar keinen defensiven Snap gespielt, weil eigentlich nur an der Sideline stand bei der Offense. Das ist jetzt der erste Test und das ist natürlich an sich ja in der Theorie auf dem Papier ein krasser Test, aber es wird anders ausschauen jetzt, als das gegen die Panthers war. Das war wirklich enttäuschend.
Ja, also da dürfen wir gespannt sein, ob diese Passing Offense der Bengals in Schwung kommt oder ob die Jaguars Defense vielleicht da auch so ein leichtes Spiel hat, wenn man das so suffisant sagen kann, wie gegen die Panthers. Wenn die so spielen, dann ist das eigentlich genau der gleiche Gegner, ehrlicherweise. Liebe Bengals-Fans, tut mir leid, aber es ist dann so. Und auf der anderen Seite dann, wie wird Cincinnati mit ihrer Defense den Lauf stoppen von Travis Etienne und wird es da vielleicht auch ein bisschen mehr Receiving Backs geben, so wie die Browns es gezeigt haben, kann man Erfolg haben gegen diese Defense der Cincinnati Bengals.
Ist dann Sonntag 19 Uhr auch Teil natürlich der deutschen Konferenz, so logischerweise. Dann schauen wir noch aufs Donnerstagspiel schon mal voraus.
Genau.
Thursday Night Football. Genau, wenn es Donnerstag hört, ist es dann soweit. Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr. Und das ist schon ein geiles Spiel gleich. Washington Commanders bei den Green Bay Packers.
Und da habe ich einen ganz witzigen Funfact vorhin gerade noch gelesen, auf Vorbereitung unserer Podcast-Folge heute. Die Commanders haben den, nach Woche 1 natürlich, jetzt in 2025, aber den ältesten durchschnittlichen Kader in der NFL mit 28 Jahren.
Ich glaube, deutlicher Vorsprung, oder?
Ja. Komme ich gleich zu. Und die Packers haben den jüngsten mit 25 Jahren und 267 Tage. Washington ist das einzige Team mit einem Durchschnittsalter im Kader über 28. Und die Packers sind das einzige Team der NFL in diesem Jahr mit einem Durchschnittsalter unter 26. Also es ist das älteste gegen das jüngste Team. Finde ich mega cool. Irgendwie. Das ist ein cooler Funfact. Und das, obwohl die ja Jaden Daniels als Zweitjahres-Quarterback haben. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Das ist irgendwie ganz cool.
Stimmt, ja. Das ist schon so klar eigentlich, dass man es gar nicht, weil ich kenne auch diese ein oder so eine Grafik, wo irgendwas bei den Commanders steht und dann eine Riesenlücke zum zweitältesten Team ist, weil die doch ein gutes Stück älter sind als der Rest der NFL eigentlich.
Ja, fast ein Jahr tatsächlich. Das zweitälteste sind die Pittsburgh Steelers tatsächlich.
Ja, macht tatsächlich auch Sinn. Haben wir vorhin eigentlich auch schon angesprochen. Ja,
mit Peppers nochmal. Die haben sie jetzt vielleicht überholt.
Ja, was machen wir da? Ehrlich gesagt, bei den Commanders, ich habe da auch noch mal reingeschaut in das Spiel gegen die Giants. Ja. Das war jetzt für alte Leute eigentlich ein wunderbarer Saisonauftakt, weil sie mussten nicht viel machen.
Ja, ein bisschen Boccia spielen am Strand. Ja,
so, ja, ja, so genau. Also die Giants waren kein kompetitiver Gegner in Woche 1.
Ja, auch da muss ich mich wieder selbst ein bisschen, weiß ich nicht, prügeln oder so, weil ich ja gesagt habe, ich traue den Giants zu, dass sie dann ein Upset machen können und in Washington gewinnen. Aber ehrlicherweise war das schon eine Enttäuschung. Man hatte das Gefühl, dass die Commanders offensiv einfach ihr Ding machen konnten. Das sind jetzt von den Zahlen her, das ist alles sehr gut. Es ist aber auch nicht herausragend gut. Definitiv. Aber es ist halt so, wie man es von einem NFL-Team, was in die Playoffs will, erwarten würde, würde ich sagen. Unter anderem 233 Passing Yards, ein Touchdown von Daniels, Crosby Merritt 82 Yards und ein Touchdown der Rookie. Deebo Samuel als Läufer und als Wide Receiver in Action mit 77 Receiving Yards. Alles super, weil ich die größere Enttäuschung tatsächlich, bevor wir vielleicht über die Giants Offense und dann die Commanders Defense auch sprechen für dieses Matchup gegen die Packers, war die Defense der Giants. Also da habe ich mir sehr, sehr viel mehr erwartet und das kam eigentlich gar nicht zum Tragen. Jaden Daniels hat trotzdem 68 Rushing Yards bei 11 Läufen, teils gescrambled, teils geplante Läufe. Klar, das gilt es auch für die Packers dementsprechend zu verteidigen, aber ich kann die Commanders noch nicht greifen, weil die eigentlich so gespielt haben wie immer und solide gewonnen haben mit 3 Touchdowns.
Genau, da war immer mal wieder was mit Deebo schon zu erkennen, aber tatsächlich mehr im Receiving Game dann, als dass er als großartiger Rusher eingesetzt wurde. Er hatte, glaube ich, einen Lauf für knapp 20 Yards oder sowas. Aber ich glaube, man konnte auch da im Ansatz schon sehen, wo die Richtung hingehen kann, dass es mit Deebo nochmal so ein neues Element hat. Nur war halt New York enttäuschenderweise, ich meine, es gab danach gleich die Diskussionen, ob Russell Wilson noch Starter ist in Woche 2, soll er jetzt sein, aber das sagt ja eigentlich schon alles über die Leistung des Gegners aus, wenn nach Woche 1 dein Starting Quarterback eigentlich schon wieder hinterfragt wird, weil der halt, also Russell Wilson hat 17 von 37 Pässen angebracht.
Ja, das ist schon das irre.
Ist verheerend. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht, wir dürfen jetzt nicht, glaube ich, den Fehler machen und sagen, oh, die Commanders Defense. Ja, aber da performt
am Ende,
die Giants waren schon mega schlecht einfach.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich das Augenmerk, wo ich drauf lege, weil man das jetzt noch gar nicht greifen kann mit dieser schwachen Offense der Giants, weil jetzt kommen die Green Bay Packers, die gegen die Lions gewonnen haben. Und ich muss sagen, Jordan Love hat eigentlich Jared Goff Sachen gemacht. Nur 4 Incompletions, nicht überragend viel Passing Yards, aber das, was sie gemacht haben, war wichtig, war gut. Dazu einen super guten Running Back dabei gehabt bei wichtigen Downs mit Josh Jacobs, der auch dann im Laufe des Spiels tatsächlich nochmal besser wurde, was Yardage angeht.
Genau, da war in der zweiten Halbzeit dann wichtig, wo man mit der Uhr auch ein bisschen spielen. Genau. Weiß ich aus Fantasy-Sicht zu schätzen. Danke, lieber Packers.
Aber und deswegen ist das für mich noch die große Unkonstante, aber finde ich dann auch irgendwo das wichtigste Matchup tatsächlich, bevor wir dann gleich über Parsons oder so sprechen, wie die Washington Commanders Defense tatsächlich dann geprüft wird von dieser Offense der Packers, die ausbalanciert daherkam im Laufe des Spiels, am Anfang noch ein bisschen holprig, aber das ist ja normal in Woche 1. Und die haben eigentlich so die Lions-Sachen gemacht. Immer perfekte Entscheidungen getroffen mit Jordan Love, vor allen Dingen im Passing-Game.
Vielleicht kann man da so ein kleines bisschen Vergleich dann ziehen, weil als Russell Wilson Druck bekommen hat, das war zu fast 38% seiner Dropbacks der Fall, dann kam nicht viel raus. 5 von 13 seiner Bälle hat er angebracht. Und wenn wir uns schon dran erinnern, Love, wenn er Druck bekommt, kann das manchmal schon auch vogelwild werden.
Das stimmt, ja.
Er wirkt jetzt zumindest fit, deswegen mache ich das schon oder gebe ich ihm den Benefit of the Doubt, dass es nicht so ist wie oftmals letztes Jahr, aber da war es schon so. Das hat auch mit seiner Nichtbeweglichkeit zusammengehangen letztes Jahr. Wenn er da Druck bekommen hat, waren manchmal wirklich so komische Floater-Pässe, einfach komische Interceptions oder Ballverluste mit dabei. Mhm. Würde ich ihn jetzt auf keinen Fall auf eine Riege oder in eine Riege mit Russell Wilson stecken wollen, weil der war irgendwie dann vogelwild unterwegs. Aber die Tendenz gibt's ja doch immer wieder bei John Love. Da kann schon eine Tendenz, also da könnte zumindest eine Chance liegen für die Commanders, weil die Line sah gut aus, aber auch da, die O-Line von den Giants war nicht gut, kommt vielleicht den Commanders zugute. Aaron Banks, der Left Guard, ist noch angeschlagen, Knöchelverletzung, das ist eine Game-Time-Decision, also es wird sich auch nicht sofort klären, ob dann da alle Starter wieder mit dabei sind, aber ja, da glaube ich, braucht man nicht, oder auch die Commanders brauchen nicht viel Video schauen, um sich die Packers, also mit den Giants irgendwie
total
als Schablone vorlegen zu lassen.
Aber das ist, wie gesagt, das, was wo ich ganz genau drauf schaue, weil man hat ja auch immer über die Commanders gesagt, auch Passing Defense und so, da ist immer noch so das, wo sie sich auf jeden Fall steigern müssen auch. Und da bin ich eben gespannt mit diesen vielen Receivern, die Packers zur Verfügung haben. Das wisst ihr mittlerweile alle. Es gibt keine Nummer 1, vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, dass es keine gibt. Da bin ich echt gespannt drauf, wie die Commanders Defense damit klarkommen wird. Und auf der anderen Seite, Christoph, ist, glaube ich, das wichtigste Thema, Micah Parsons, um es mal runter zu brechen, hat 29 Snaps gespielt in seiner Woche 1, hat auch einen Sack hinbekommen an Jared Goff, 3 Quarterback Pressures, sah soweit ganz gut aus, also hat ein bisschen weniger als die Hälfte des Defensive Snaps tatsächlich gespielt, das war ja auch so abgemacht. Man hat aber gemerkt, wenn er auf dem Feld ist, dann geht dann schon nochmal ein Stück mehr und deshalb bin ich da gespannt, wie es mit Druck auf Jaden Daniels aussieht und auch in der Laufverteidigung gegen die Commanders, vor allen Dingen gegen den Quarterback selbst dann laufen wird.
Also wenn so ein, 80% fitter Micah Parsons so ausschaut, weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast, wo dann Micah Parsons so verglichen wurde, wie wenn ein Löwe an der Wasserstelle irgendein anderes Tier angreift oder sowas. Also das ist schon, der Typ ist eine Maschine. Und was halt, finde ich, sofort erkennbar war, er spielt gut, aber er ist noch nicht bei 100%, aber macht die anderen drumherum besser. Ja. Luke Van Ness hatte einfach 4 Pressure. Ja. Was haben wir denn zu Recht gescholten, Rashawn Gary hatte 5 Pressure. Also der hat einfach drumherum die Leute besser gemacht und tatsächlich Parsons muss ja gar nicht so der entscheidende Faktor sein, das war einfach die Line als Ganzes war richtig, richtig gut. Also Jared Goff wurde unter Druck gesetzt, ohne dass die Packers überhaupt blitzen mussten und letztes Jahr mussten sie blitzen, um eine gute Pressure Rate zu bekommen. Die haben nicht mal zu 12% geblitzt und Goff war zu 37% seiner Dropbacks unter Druck. Und wenn dann Goff mal einen Receiver gefunden hat, kam da nichts bei rum.
Ja, stimmt,
die hatten nicht mal 4 Yards after Catch, die Lions. Und wir reden von den Detroit Lions in den letzten Jahren. Eine der vielleicht die beste Offense und so niedriger Wert Yards after Catch kam zuletzt, also in den letzten 19 Spielen so nicht vor bei den Lions. Also einfach nur mal so als Einschätzung, wie brutal gut das von den Packers verteidigt war.
Genau, und da sind wir wieder bei dem
Pass
Thema.
Und Lauf.
Genau, da sind wir wieder bei dem Thema mit dem vorne, wenn der vorne der Druck stimmt mit dem Pressure, dass sich das dann natürlich bis hinten in die Secondary zieht. Und das hat man bei den Packers, glaube ich, perfekt gesehen in diesem Spiel gegen die Lions, gegen einer der besten Offenses aus der letzten Saison, dass das eben diesen Rattenschwanz im positiven Sinne nach sich ziehen kann. Also das war schon wirklich gut verteidigt. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das dann mit Micah Parsons gegen die Commanders auch laufen wird, auch gegen den Lauf. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, 22, weil wir reden ja immer davon, Löwe an der Wasserstelle, der kann ja von links, von rechts, von überall ans Wasser gelangen. So Parsons bei den Cowboys ja auch oft, gefühlt jede Position da gespielt, die es da für ihn gibt. Er hat jetzt in Woche 1 22 seiner 29 Snaps auf der linken Edge-Seite gespielt, heißt quasi im 1 gegen 1, wenn man so will, wenn man es runterbrechen möchte, gegen Right Tackle Penei Sewell. Das wird jetzt bei den Commanders, wenn er das wieder so täte, der Right Tackle Erstrunden-Pick Josh Connerly Jr. sein. Da bin ich gespannt, ob die Commanders was umstellen oder ob dann eben vielleicht sogar die Packers was verändern, um Parsons, weil du es gesagt hast, vielleicht auf die andere Seite zu stellen, um den dann doppeln zu müssen. Und dann geht nämlich über den Rookie eventuell noch mehr eine Tür auf der anderen Seite für die Kollegen.
Es ist jetzt rein von der Theorie her für die Packers eine super Situation, weil du ja auch eben auch ohne Parsons eben Druck erzeugen konntest. Und jetzt die Lions, O-Line ist schlechter geworden, aber jetzt wollen wir die Kirche im Dorf lassen, ist immer noch eine gute Offensive-Line, auch wenn wir jetzt noch nicht viel an Stichprobe haben. Die linke Seite fand ich sah gut aus bei den Commanders. Ich meine, Larry Metunjet ist halt einfach gut, das ist so. Ja. Bretton Coleman hat miserable Noten bekommen bei PFF, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass das, also muss man immer vorsichtig sein mit diesen PFF-Noten, aber ich fand den jetzt nicht, dass der großartig abgefallen ist. Rein von den Noten her war es furchtbar schlecht. Habe ich jetzt aber so gar nicht gesehen, jetzt vom Eye-Test her, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, mal schwierig, ja.
Aber wenn du Parsons zum Beispiel dann auch auf der linken Seite, seiner linken Seite lässt und du hast da dann ein Rookie-Duell, krass, oder eben rechts, dass Coleman und Tunjet was zu tun bekommen, gibt dann Platz wieder für die anderen.
Eben, ja.
Voraussetzung ist da schon in der Theorie brutal. Echt.
Also das ist etwas, was man dann für Defense-Packers gegen Commanders-Offense im Auge halten sollte. Wie viel spielt Parsons am Ende des Tages überhaupt? Und wenn ja, wo? Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, bevor wir dann gleich zu unserem Game of the Week kommen, mit einem Coach, das kann man ja schon nochmal sagen mit Nadine, Dan Quinn war Coach von Micah Parsons. Vielleicht hilft es, dass der den sehr, sehr gut kennt. 2 Jahre zusammengearbeitet. Oh, bei den Dallas Cowboys. Da hat Parsons 40-6 rausgeschraubt in der Zeit, wo Dan Quinn da war. Ob das jetzt ein Vorteil ist für die Commanders, sei mal dahingestellt, aber wollte ich nur noch mal mitgeben, da kennt man sich zumindest mal.
Ich würde ein Thema, weil du es gerade vorhin gesagt hast, mit dem Lauf, weil ich weiß gar nicht, ob den Leuten das so bewusst ist, was die Packers da mit den Lions veranstaltet haben.
Ja.
Die hatten gerne 22 Laufversuche nur für 46 Yards. Weniger Rushing Yards gab es zuletzt vor, wenn wir sind's dann, 2 Jahren für die Lions. Die wären fast zum ersten Mal seit, ich glaube, 2 Jahren ohne offensiven Touchdown geblieben, wenn da nicht Isaac Tesla, der Rookie, diesen Mega-Catch schon macht. Ja. Also es ist ein Mega-Mega-Catch.
Ja.
Und jetzt haben die Packers das gegen diese Offense gemacht, wo wir immer von diesem Duo da sprechen mit Gibbs und Montgomery. Und ehrlich gesagt, die Commanders haben da schon auch ein bisschen was zu bieten. On top, Jaden Daniels. Weil Jared Goff ist ein unbeweglicher Quarterback, aber Jaden Daniels ist jetzt auch mal geschmeidig 11 Mal für 68 Yards gelaufen. Da waren 3 Explosive Plays von ihm dabei. Und wenn wir uns jetzt an die letzte Saison zurückerinnern, der hatte die zweithöchste Scramble Rate von Quarterbacks und hatte auch die zweitmeisten Rushing Yards von Quarterbacks. Und auf der anderen Seite die Packers letztes Jahr schon, ohne Parsons,
ja,
haben da mit 5,9 Rushing Yards pro Scramble relativ wenig zugelassen. Also da bin ich sehr gespannt, ob ihnen das nochmal so gelingt. Nur halt in einer anderen Offense, weil halt Jaden Daniels, mich würde sich wundern, Rushing Leader dann sein wird an dem Tag. Ja, also es ist für mich ein ganz, ganz spannendes Duell, weil ja die Cowboys sich jemanden geholt haben, wo sie ihre, also im Parsons-Trade, um ihre Run-Defense viel, viel besser zu machen. Ja. Sah tatsächlich gar nicht so schlecht aus, bin ich ehrlich. Ja. Der fehlt ja rein theoretisch bei den Packers. Ja, also ist das der Genickbruch dann? Glaube ich nicht, nee. Aber finde ich extrem spannend, weil da viel, viel Lauf kommen wird.
Ja, also können wir zusammenfassen. Packers Passing Offense mit den nicht Nummer 1 Receivern gegen die Secondary, vor allen Dingen der Commanders. Dann Micah Parsons natürlich gegen den möglichen Rookie und der Druck auf Jaden Daniels und das Laufspiel, wie von Christoph gerade angesprochen, auch zu beobachten. Also das wird auch ein schönes, schönes Teil Thursday Night Football dann.
So, komm, dann haben wir unser Game of the Week und es gibt viele andere. Wir haben zum Beispiel jetzt gar nicht darüber gesprochen, über die Lions und die Bears, die Rückkehr von Ben Johnson nach Detroit, aber es gibt so viele andere spannende Geschichten noch. Da kommen wir vielleicht auch nächste Woche nochmal drauf, was da bei den Lions dann passiert ist, wenn sie 0-2 stehen sollten. Nee, wir haben es ein bisschen hingetrickst, das Game of the Week diese Woche. Die Tampa Bay Buccaneers spielen bei den Houston Texans. Es ist erstmal Montag auf Dienstag zu einer guten Zeit, 1 Uhr. Es ist eine Viertelstunde früher als sonst. Also ist trotzdem was für Nachtschwärmer. Und es wird expertiert von Nadino Rassid. Und wenn ihr Folge 73 gehört habt, da war sie quasi beim Praktikum bei den Tampa Bay Buccaneers in der Academy, in der Coaching Academy. Und da hat sie eigentlich gesagt, nee, da komme ich nicht nochmal hin, weil es jetzt weitergehen würde. Doch, Leute, sie ist hingekommen. Das war für alle eine Überraschung. Sie sollen uns mal erzählen, wie es dazu kam, was da so passiert ist. Und dann wollen wir natürlich über Bucks at Texans auch nochmal sprechen. Aber mehr Insights glaube ich, werden wir nicht mehr bekommen können.
Game of the Week.
Ja, dann kommen wir nicht nur zu unserem Game of the Week, sondern zu unserem Guest of the Week. Nadine Orassi, gerade schon angekündigt, unsere DAZN-Expertin bei uns im NFL-Kosmos. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und du bist aus diesem Grund nicht nur alleine da, dass du unsere Expertin bist, also als Co-Kommentatorin mit am Start, sondern weil du insgesamt 5 Wochen in den USA verweilt hast. Und nicht, um eine Rundtour zu machen, irgendwie Alligatoren gucken in den Everglades oder sowas. Nein, du warst Teil des Coaching-Staffs in der Preseason bei den Tampa Bay Buccaneers. Hallo nochmal und erzähle.
Hallihallo. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich so wirklich anfangen soll. Aber du hast natürlich recht, ich durfte die Florida-Sonne genießen für 5 Wochen auf dem Trainingsfeld der Tampa Bay Buccaneers. Und ja, es war auf jeden Fall ganz grundsätzlich der Wahnsinn, dass ich einfach 5 Wochen wirklich mit dem Team und dem Coaching-Staff verbringen durfte. Das Ganze war im Rahmen des Bill Walsh Diversity Coaching Fellowships. Und
leicht zu merken, das, tatsächlich, ja.
Ja, ganz einfacher Name, aber inzwischen habe ich ihn schon bestimmt 50 Mal gesagt. Jetzt kriege ich es auch langsam flüssig raus. Und alle 32 NFL-Clubs, Teams bieten das auch an, aber jedes Team entscheidet, für wie lange die Fellows auch wirklich Teil des Teams sein dürfen. Ah. Genau, und das heißt, bei manchen Teams ist es vielleicht nur die OTAs, bei manchen das Rookie-Minicamp und eben bei den Buccaneers volle 5 Wochen und das ist schon sehr einmalig. Und ich war ja das zweite Mal schon dort, weil ich eben zuvor während des Rookie-Camps ja schon dort war für die National Coaching Academy, die ja wiederum ganz exklusiv von den Tampa Bay Buccaneers ist. Und eben aus diesem Pool aus 25 haben sie dann nochmal 5 ausgesucht, die dann für die 5 Wochen die Preseason dann dort verbringen durften.
Vielleicht für alle, denen auch gerade der Kopf geplatzt ist, was redet die gute Frau da, Bill Walsh und dann nochmal Coaching Academy. Macht jetzt vielleicht Stopp, hört kurz in Folge 73 rein. Das ist, glaube ich, so bei der Hälfte der Folge, ich weiß nicht mehr. Ich habe nämlich auch nochmal reingehört die Tage, weil ja, ich wollte es nochmal genau hören, was du erzählt hast. Das muss man dazu sagen, du hast uns dann... Wann war das dann?
Im Mai,
glaube ich, war es. Genau. Hast du uns mal erzählt, dass du eben beim Rookie Camp warst? Machen wir es doch vielleicht so. Du warst beim Rookie Camp bei den Bucks und durftest mit dabei sein. Und dann hat man schon die Enttäuschung auch ein bisschen raushören können, dass eigentlich bei diesem Bill Walsh Programm du eigentlich nicht dabei bist als Europäerin. Ich habe es nämlich, wie gesagt, ich habe nochmal reingehört. Es waren 25 und 5 werden dann nochmal eingeladen und Europäer haben eigentlich keine Chance aus Visagründen etc. etc. Da hast du auch nochmal erzählt, dass einer das schon mal gemacht hat, der seinen Job dann quasi gekündigt hat und danach nichts mehr hatte, was natürlich schon eine krasse Nummer ist. Und da sind wir etwas, oder du bist enttäuscht mit uns auseinandergegangen, weil es natürlich eine Riesenchance ist. Und dann auf einmal kam die Nachricht, nee, Nadine geht doch nach Florida, sie bekommt diese Möglichkeit. Was ist in diesen paar Monaten dazwischen passiert und warum hat es jetzt doch funktioniert?
Ja, das war echt total wild. Also als wir vor Ort waren wir der Annahme, dass es eben für uns nicht möglich ist. Auch auf mehreres Nachfragen hin hieß es auch eigentlich, ja, es geht eben nicht, weil man angestellt ist bei den Buccaneers zu der Zeit und das aus Visumsgründen nicht möglich ist, weil es einfach ein massiver Aufwand ist, natürlich zeitlich wie finanziell.
Ich stelle mir gerade vor, wie die Bucks beim deutschen Finanzamt nach der Lohnsteuerkarte fragen.
Oh Gott, ja, da gibt es so ein paar Geschichten. Also es war gar nicht so ohne diese
ganze Darfst du drüber Nummer. Reden oder bist du schon Steuerflüchtling eigentlich?
Oh, Gott,
das ist ja furchtbar. Ja,
noch habe ich ja keine Steuererklärung gemacht.
Okay.
Ja, deswegen. Naja, aber es war auf jeden Fall schon wild. Aber du hast gefragt, wie ging es weiter? Naja, ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall das Rookie Minicamp und die Academy gut genutzt und habe mir mal keinen Druck gemacht und konnte es voll und ganz genießen, weil once in a lifetime. Und kurz darauf kam dann eine E-Mail, dass ich ausgewählt wurde für das Fellowship. Und ich konnte mich gar nicht freuen, weil ich dachte mir, ja, es geht ja sowieso nicht. Und ich wusste ja auch nicht, wie gut kommunizieren die einzelnen Abteilungen dort miteinander und wissen die das vielleicht gar nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich so auf ganz blöd geschrieben, naja, das ehrt mich jetzt sehr, aber das klappt ja nicht mit dem Visum, ne? Und dann hieß es doch, wir kümmern uns darum und wir sorgen dafür, dass du ein Visum bekommst. Cool. Und dann ging's los und dann saß ich hier so ein paar Nächte bis 3 Uhr morgens, alle meine Sachen zusammengesucht, so schnell wie möglich alles abgegeben.
Ja, ja. Ja,
genau, da waren dann auch Anwälte involviert und da haben die Buccaneers echt richtig Gas gegeben und da auch wirklich keine Mühe gescheut und sicherlich auch kein Geld gescheut, um das möglich zu machen. Und ja, das hat dann geklappt. Und ich habe dann aber auch ehrlicherweise erstmal nichts gesagt, weil ich ja auch erstmal abgewartet habe. Und ich war nicht positiv gestimmt die ganze Zeit, weil ich dachte mir, ja, wir probieren das jetzt und ich finde es toll, wie sehr sie sich Mühe geben, aber ich mache mir jetzt erstmal nicht allzu viele Hoffnungen. Wenn es dann klappt, dann klappt's.
Weil das muss man auch dazu sagen, wir haben danach, nachdem das Recording im Mai beendet wurde, noch ein bisschen weitergesprochen, so off-Recording quasi. Ja. Und da war die Chance bei dir, glaube ich, im Kopf, also es war vorbei, gegen oder es null, war bei 0,0.
Ja. Gegen null, ja. Absolut, ja. Genau, dann, also mein Freund tatsächlich meinte auch noch, es kann ja nicht sein, dass du jetzt die Möglichkeit hast, 5 Wochen rüber zu gehen und du dich so gar nicht freust, sage ich mir, ja, weil ich nicht glaube, dass es so kommt. Und als dann das Visum da war, war natürlich dann die Freude groß, aber das war langes Ausharren und Warten und viele Menschen, die viel involviert waren und viel gearbeitet haben, um das möglich zu machen.
Ja, mega cool. Das ist echt super nice. Und da muss man echt sagen, wenn es um Visum und so geht, dann immer das Zauberwort ist oft NFL, habe ich mir sagen lassen. Wenn man dann irgendwie für die NFL da arbeitet, dann sind die da im Konsulat auch ganz gut gestimmt oder ganz positiv.
Das stimmt tatsächlich. Damals beim Super Bowl auch. Ah, Super Bowl. Ja, da hat er einfach abgestimmt und schon gefragt. Ah, ja, okay. Vollkommen richtig. Ja.
Also kurzer Lifehack für euch. Einfach NFL sagen bei der Einreise. Dann kommt ihr.
Genau, sagt, ihr geht einfach, ihr arbeitet da. Wobei, genau. Dann ist ja Arbeitsvisum. Ah, schwierig.
Ja, ist Zeit. War ja ein Arbeitsvisum.
Deswegen, genau, aber wenn du als normaler Tourist.
Ach so, ja. Aber auch ich mit meinem Arbeitsvisum wurde dann gefragt, weswegen ich komme. Dann habe ich das versucht zu erklären. Und dieses, ach so, also um die Buccaneers anzuschauen und Unterschriften zu sammeln. Und dann meinte ich so, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht, was ich die letzten 3 Minuten erklärt habe. Aber ich so, ja, genau.
Ja. Okay, den hatte ich aber nicht. Du warst ja auch in München wahrscheinlich im Konsulat, oder?
Ja, aber das war dann bei der Einreise quasi.
Ach so.
Intervall an der Grenze.
Ja, die sind immer ein bisschen stutenbissiger.
Ja, das stimmt. aber zurück zum Thema. Du hast gerade gesagt, das wäre meine Frage gewesen, wie sehr du dich dann gefreut hast. Für mich aber interessant natürlich, für uns alle dann, wann genau ging es dann los, beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt warst du dann da? Weil es waren dann die 5 Wochen über die Preseason. Warst du kurz vor Start Preseason Woche 1 oder kamst du dann wirklich quasi zeitgleich dann dort an, als alle so richtig dann zum Dienst erschienen, wenn man so will? Weil das ist ja in den OTAs und so, sind ja nicht immer alle da. Also wann ging es da für dich dann konkret los?
Ja, jetzt muss ich selbst mal direkt in den Kalender schauen, wann ich genau geflogen bin. Also ich bin, ich musste antreten sozusagen am 21. Juli und das war auch der Tag, an dem die Coaches reported haben. Also da haben sich dann quasi alle zurück zum Dienst gemeldet aus einer kurzen Auszeit. Und am Tag darauf haben sich dann die Spieler auch zurückgemeldet. Ah, okay. Und bin dann quasi wirklich mit Tag 1 dann vor Ort gewesen. Und es war halt insofern eine wahnsinnige Experience und man war voll mit dabei. Eigener Arbeitsplatz mit Computer, alles war schon hergerichtet. Man kommt da hin, da hast du natürlich schon eine klassische Fernbedienung, der Fernseher oben drüber, der Name stand dran. Man hatte Keycard bekommen und war einfach ein Mitglied der Tampa Bay Buccaneers, was natürlich dann im Nachgang auch noch zur Folge hatte, dass wir noch die ein oder anderen Termine wahrnehmen mussten, um Social Security Number und Ähnliches noch zu bekommen. Genau, aber um beim Football zu bleiben, man war Teil des Teams, man war in allen Apps, man hat immer den Zugang zu Kalendern und so weiter gehabt und auch die wichtigsten E-Mails erhalten und es war schon spannend.
Also das war nicht nur
Teil des Teams.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Sorry, Christoph, du warst nicht nur so Mitläufer, sondern du warst komplett involviert und hast auf alles Zugriff. Die Keycard hat in allen Räumen aufgeschlossen. Das ist ja, das muss man nochmal, weil
viele denken Bowlsbüro nicht.
Viele denken ja, du warst ja dabei und hast sowieso hospitiert, würde man, glaube ich, im Fußball sagen, wo du eben nicht den kompletten Eindruck immer bekommst. Auch sehr, sehr viel, aber nicht alles. Aber du warst halt wirklich Teil des Trainerteams am Ende des Tages, natürlich untergeordnet, aber hast alles mitbekommen und kannst uns dementsprechend jetzt alle Geheimnisse erzählen.
Genau, ich könnte jetzt alle Geheimnisse erzählen.
Das hebt ihr das bis Montag auf. Ja.
Und das ist eben das Besondere, weil es ist bei vielen Fellowships so, dass die natürlich jemanden holen und der läuft dann einfach mit und wird viel ausgeschlossen. Warum auch in Anführungsstrichen fremden Menschen jetzt diese ganzen Informationen geben und diese tiefen Einblicke geben. Und das war das Besondere an den Buccaneers, dass auch sowohl die Coaches als auch der gesamte Staff, die wussten wieder ab Tag 1 unsere Namen, die wussten meine Namen, man wurde immer mit dem Namen begrüßt und angesprochen. Jeder wusste, was die eigene Rolle dort ist. Und das ist eben das Besondere, dass man so tiefe Einblicke hatte und wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, ich bin nur hier, weil das vielleicht auch was ist, wo die Bugs einfach einen Haken dran machen müssen. Und ich darf einfach nur zuschauen, sondern nein, ich soll mich auch aktiv, proaktiv da integrieren.
Warst du wieder für die Outside Linebacker mitverantwortlich? Das war ja damals beim Rookie Camp, das erzählt, dass es die Nummer 3 auf deiner Liste eigentlich war, was dann zur Nummer 1 quasi wurde, ja, gezwungenermaßen, aber eigentlich ein schöner Einblick war. War es jetzt wieder die Edge Outside Linebacker Gruppe?
Ich wusste erstmal gar nicht so wirklich, wie wird's denn laufen? Bin ich wieder in einer Positionsgruppe zugeordnet? Kann ich irgendwie so ein bisschen überall hineinschnuppern? Und dann war das erste Coaches Meeting, wir mussten uns vorstellen und sagen, in welcher Gruppe wir sind. Da dachte ich mir, ja, wahrscheinlich wieder mit den Outside-Linebackern. Und
ach, du musst dich vorstellen, wusstest gar nicht, wo du zugeteilt bist. Du hast einfach das gemacht.
Und da wusste ich gar nicht so wirklich, ist cool, das jetzt richtig oder nicht? Und dann habe ich so gesagt und schau Coach Futz so an, so, ich darf schon zu dir, oder? Und demnach war ich auch bei den Outside-Linebackern, aber ich bin auch sehr froh, dass ich dann mit ihm das Gespräch gesucht habe und gesagt habe, du, wie sieht's aus? Bin ich bei dir? Darf ich ein bisschen rumgucken? Und dann meinte er, nee, du bist hier für die Defense und alles sind für dich zuständig und du kannst auch in andere Position-Räume gehen. Und das habe ich auch wahrgenommen. Habe dann die Coaches jeweils aufgesucht und gefragt, ob es okay ist, wenn ich da mitlaufe. Und alleine, dass sie das akzeptiert haben quasi, dass ich immer so sporadisch und punktuell bei ihnen war, weil dann war ich wieder bei den Cornerbacks, dann bin ich wieder zu den Safeties, Outside-Linebacker und so habe ich irgendwie so ein bisschen meine Rotation beibehalten. Bei den Inside-Linebackern war noch ein Gastcoach dabei und einer der Fellows bei den bei der Interior D-Line. Deswegen habe ich diese Räume quasi nicht aufgesucht, um denen auch ihren Raum zu lassen und dachte mir, hey, das sind 3 andere Räume frei und dann circle ich in denen einfach.
Wenn die Keycard überall passt, dann kann man das dementsprechend dementsprechend machen. ich glaube, Christoph und ich haben gleich noch eine Frage dann zu diesem Alltagsablauf. Aber was mich jetzt tatsächlich vorher interessiert, durch dem, was du jetzt gerade schon erzählt hast, ist, was erhoffen sich die Bucks davon oder warum machen die das? Natürlich Austausch, Coaching aus anderen Regionen, anderen Kontinent in dem Fall auch. Aber dass man jemand, du hast es vorhin so auch betitelt, Fremden eigentlich alles zeigt, bevor wir dann zum Alltagsablauf kommen, wo du ja viel mitbekommen hast, logischerweise. Warum machen sie das? Weil es ist ja schon, soll ja irgendwie ein Austausch sein, aber am Ende des Tages haben die ja ihre Abläufe, die du wahrscheinlich jetzt nicht grundlegend geändert hast in den 3 von 5 Räumen.
Absolut. Ich meine, Bill Walsh, ich glaube sogar, jedes Team muss Bill Walsh Coaching Fellows nehmen, aber dass die Bucks da anders eingestellt sind und dass sie Menschen die Möglichkeit geben möchten, einen Fuß in die Tür zu bekommen, die sonst nie die Chance bekommen würden, zeigen sie ja schon damit, dass sie die Coaching Academy anbieten. Und sie wollen wirklich neue Coaching-Talente finden und Coaches vor allen Dingen aus dem Highschool-Bereich oder die eben noch gar nicht so im College-Bereich gecoacht haben, die Möglichkeit geben, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und das ist auch wirklich das Anliegen auch der Owner und der Ownerin und eben auch von Todd Bowles. Und das zeigt sich dann nochmal im Fellowship, wenn sie einem dann eben diese intensive Erfahrung und die 5 Wochen ermöglichen. Und es ist tatsächlich so, dass also eines der größten Learnings auch für mich, wir reden, und ich habe das auch immer, ich rede auch von Coaching Trees und der hat mit dem gearbeitet, aber es ist, die NFL wirkt von uns aus, von Deutschland aus, so groß mit ihren 32 Teams, aber am Ende des Tages ist es ein kleiner Mikrokosmos. Und da passiert auch gar nicht so viel Austausch mit der Außenwelt, sondern da passiert ganz viel innerhalb dieses Mikrokosmos. Und das ist so der Versuch, Leuten von außerhalb die Möglichkeit zu geben, da hineinzuschnuppern, aber eben vielleicht auch den Weg in diesen Mikrokosmos hineinzufinden.
Cool,
und
ja,
das ist natürlich auch ein Business, in das grundsätzlich mal jeder möchte, wo jeder weiterkommen möchte, jeder die nächste Promotion möchte, jeder viel tun würde, um in den Coaching-Staff zu kommen. Und wie sortiert man jetzt als NFL-Team aus? Weil da draußen gibt's unendlich viele gute Coaches, gute Menschen, Ex-Spieler und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit für die Teams, Leute zu finden, die sie vielleicht in der Zukunft in ihrem Staff haben möchten. Deswegen haben viele Ex-Spieler vor allen Dingen so den Weg in den Coaching-Staff geschafft.
Und wie darf man jetzt so einen Tagesablauf dann vorstellen? Dadurch, dass du Teil vom Team bist, eine Keycard hast, die funktioniert, obviously. Wie schaut das dann aus? Bist du der ganze Tag in der Facility? Hast du da auch dann dein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Meeting, was man sonst halt immer sich so vorstellt, eigentlich ganz banal gefragt.
Und was bereitest du explizit vor, würde mich auch interessieren, im Tagesablauf für Spieler oder auch Trainer?
Also zum Tagesablauf per se ist so, wir sind viel in der Facility gewesen, weil wir gesagt haben, 5 Wochen, wir nehmen in den 5 Wochen alles mit, was geht, und wir sind einfach immer da, sodass wir nichts verpassen und haben demnach stundentechnisch sozusagen mehr Stunden dort verbracht, als die Coaches das tun. Und wir waren dann oftmals schon um 5 vor Ort. Manche Coaches sind auch so früh schon drin, manche trainieren vielleicht vorher noch oder brauchen einfach zu der frühen Stunde irgendwie 1-2 Stunden Zeit, wo sie mal irgendwie ein bisschen kreativer sind oder in Ruhe Gamefilm schauen.
Das ist so krass bei denen, das ist, also wenn ich die Laune überhin habe, ich finde das so heftig, dass man in der 5 in der Früh dann nochmal eine Runde läuft und sich dann schon überlegt, bevor eigentlich hier der Job losgeht, das ist echt krass. Das ist,
wir reden schon halt von 5 Uhr früh, oder?
Ja, sind wir schon drin. Aber das sind halt zum einen, habe ich das Gefühl, sind alles Early Birds. Dann kommt natürlich auch das Klima dazu. Je früher, desto besser. Da, das ist ja auch immer so eine Sache in heißen Ländern, dass man doch irgendwie früher anfängt. Und es sind halt auch alles oder fast alle Ex-NFL-Spieler und damit Ex-Athleten, die ihren Tagesablauf so hatten.
Ja, ja.
Kennen das ja gar nicht anders, weil im College, Highschool ist immer Lifts vor der Schule. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Und für die ist es der ganz normale Rhythmus gewesen seit Kindheitstagen vermutlich. Also das ist jetzt einfach nur meine Einschätzung des Ganzen.
Ja, ja. Er macht aber ja Sinn. Gewohnheitstier. Menschen sind Gewohnheitstier, ja.
Genau. Und dann, alle 3 Mahlzeiten gab es vor Ort. Also da musste man sich um nichts kümmern. Und überall sind auch Fernseher, wo der Tagesablauf immer dort steht und wann es Frühstück, Mittag und Abendessen gibt. Und das spart einem schon mal viel Geld. Denn ich habe festgestellt, ich gebe echt viel Geld im Monat für Essen aus. Und das spart wirklich viel Geld.
Ja, in den USA ja noch mehr. Ich finde, USA ist immer, wenn du gut essen willst in den USA, hat es schon noch mal...
Ja, vor allem
1-2 Dollar mehr dann.
Nicht nur Junkfood, deswegen.
Da ja, das ist. Also ich glaube, jeder Mensch liebt Junkfood, aber 2 Wochen USA zum Beispiel, ey, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und absolut. Ich habe wirklich nichts dagegen, aber 2 Wochen, das kommt aus den Ohren wieder raus dann.
Ja. Und ich finde es total schön, wenn man dann so seine Routinen auch viel leichter natürlich entwickelt, als man das zu Hause macht, wo man sich dann immer wieder ablenken kann und der Tag immer wieder anders aussieht. Aber genau, wir waren früh drin, um einfach selbst ein bisschen Gamefilm zu schauen, weil wir brauchen natürlich, also ich brauche länger für ein Play, um mal zu sehen, was da alles passiert ist. Während der Coach vielleicht einmal drüber guckt, schaue ich mir das Ganze 7-mal an. Demnach habe ich die Zeit dafür genutzt. Und dann ging es eigentlich los mit dem, ich habe es genannt, der morgendliche Report. Das war dann einfach ein Team-Meeting, da treffen sich alle im Auditorium und Todd Bowles spricht einmal durch den Tag ab, also was der Reihe nach kommt.
Aber alle Coaches ist, oder alle Coaches und Spieler?
Das wird alle Coaches, Spieler, Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, also wirklich alle, die im sportlichen Bereich zu tun haben. Und so beginnt im Prinzip der Tag und dann dauert nicht lang, das dauert vielleicht 5 Minuten und dann waren 30 bis 45 Minuten Zeit, bis das Training startete, weil es war dann immer um 8.30 Uhr morgens, damit es eben auch einfach noch nicht so furchtbar heiß ist. Und dann haben sich alle Trainings ready gemacht und jetzt würde man meinen, 8.30 Uhr nicht so heiß, also musste sich schon dick einschmieren auf jeden Fall und es war schon ordentlich warm, auch um 8.30 Uhr morgens. Und ich ziehe da schon echt auch meinen Hut vor den Spielern, was die da körperlich auch leisten, einfach bei dieser Luftfeuchtigkeit und bei den hohen Temperaturen und der Sonne, dass die da einfach 2 Stunden Training so runterreißen. Also es ist wirklich nicht ohne, aber das Spannende ist, da wird dann quasi ab dem Teammeeting wird der Trainingsplatz schon vorbereitet. Die Bänke hängen, diese Kühlbänke aufgestellt. Ich weiß es nicht, tonnenweise gefühlt Eis herangekarrt für all die Wägen mit dem Gatorade und mit dem Wasser und wird entsprechend alles vorbereitet, während im Training Room natürlich getaped wird, ganz fleißig, damit alle getaped sind, wenn es aufs Feld geht. Und um 8.30 Uhr war dann Trainingsbeginn. und wir haben am Vortag dann auch schon immer den Plan bekommen, wie das Training ablaufen wird. Und deswegen, da läuft die Zeit mit, da läuft mit, welche Periode jetzt man ist. Das ist abgestimmt auf den Plan. Und dann stehen die Spielzüge auch drauf, die man spielt. Das heißt, man ist zu jeder Zeit bestens informiert. Und nach den 2 Stunden Training waren es meistens, sind wir zurück. Dann haben die Offense-Coaches sich getroffen und die Defense-Coaches sich getroffen, übers Training gesprochen, den Film gemeinsam, also das Video gemeinsam angeguckt. Dann war eine kurze Mittagspause, kurz duschen, was essen. Wir haben dann schon die Installs vorbereitet für den Nachmittag, weil dann wurde ja dann am Nachmittag auch schon wieder neu installiert. Das heißt, es musste fertig gemacht werden, ausgedruckt, verteilt und so weiter. Und Nachmittagessen waren dann die Meetings. Das heißt, jede Unit hat sich mit ihren Position Coach oder Coaches getroffen. Dann hat man gemeinsam das Training angeschaut und alles korrigiert, was im Training falsch gelaufen ist. Und im nächsten Schritt dann auch neue Spielzüge dann schon installiert. Das sind, geht über ein paar Stunden dann, die Meetings. Und dann war immer abends noch, ich weiß, was ich vergessen habe. Das Special Teams Meeting war davor auch noch. Also tatsächlich war noch Special Teams Meeting, dann die Unit Meetings. Und dann ging es noch am Nachmittag in den Walkthrough. Der ist normalerweise unter der Saison nicht, aber das heißt, diese neu installierten Spielzüge, die werden dann nochmal durchgegangen oder durchgejoggt. Und danach gab es Abendessen und dann war der Tag so gegen 6 Uhr abends oder so in etwa vorbei.
Ach krass. Und das quasi jeden Tag logischerweise. Und nochmal die Anschlussfrage dahingehend, wie haben dich da die Spieler dann auch aufgenommen, auch wahrgenommen, gerade dann in diesen Meetings, wo es in den kleinen Räumen ist, also Outside Linebacker, wo du vor allen Dingen warst. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dann im Roster waren, beim Preseason-Roster sind es ja ein paar mehr. Wie war das da und wie proaktiv durftest du dich da einbringen? Hast du da auch gesagt, du XY, mach mal das oder mach mal dies? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also aufgenommen von den Spielern, super, von den Outside-Linebackern, manche kannten mich noch, Hassan Reddick zum Beispiel hatte ich bis dato noch nicht gesehen, aber neben dem saß ich dann, das war mir schon so ein bisschen so unangenehm, weil der Star sitzt dann eigentlich alleine am Tisch und dann sitzt da die Deutsche daneben, aber auch das war kein Problem. Und aber das liegt auch daran, wie Coach Foot einfach auch seinen Raum führt und das einfach auch immer deine dicke Spaß mit dabei und das ist eine kleine Gruppe und deswegen war das dort super. Mit der Secondary, da waren dann oftmals auch die Cornerbacks, die Safeties, die Nickelbacks zusammen, 4 Coaches, also quasi 2 Safeties-Coaches, 2 Cornerbacks-Coaches plus der Pass-Game-Coordinator, da war einfach viel los, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Spieler dann auch mal gewusst haben, wer sitzt denn da hinten eigentlich drin, man hatte mal die Möglichkeit, irgendwie ins Gespräch zu kommen oder manchmal sind die Spieler auch auf mich zugekommen und haben einfach gefragt, hey, ich habe gehört, du bist aus Deutschland, was machst du da, spielt man da auch professionell Football? Und so ist man dann einfach ins Gespräch gekommen. Aber manchmal musste es sich auch einfach ergeben. Also es gibt ja auch so Leute, die immer zu jedem hinlaufen. Hey, ja, und wie geht's dir heute? So bin ich irgendwie gar nicht. Es kommt immer der Moment, wo man dann mit jedem ins Gespräch kommt. Und dann hat man vielleicht auch so den ein oder anderen Insider. Und ja, anfangs mit Antoine Winfield Jr. wollte ich irgendwann mal reden. Und das hat sich dann total natürlich ergeben. Und irgendwann war die Situation mit Zion McCollum. Und dann kam der 2 Tage später, hi Nadine. Und so ergibt sich das echt dann einfach cool. Und hat mich super, super wohl gefühlt. Und dann hattest du noch gefragt, wie aktiv kann man sich einbringen? Ja. Grundsätzlich ist es schon eher hospitieren und shadowen, vor allen Dingen für mich. Ich glaube, das ist für einen Ex-NFL-Spieler was anderes. Also wäre das jetzt ein Ex-NFL-Cornerback, klar, dann würde der auch nicht so oversteppen. Aber für mich war das schon...
Ist ja eine andere Wahrnehmung dann bei den Spielern wieder. Das sind wir ja genau beim Thema, ja.
Ganz genau. Und deswegen, ich bin da immer eher ein bisschen langsamer, tast mich da so langsam ran und komme da nicht so mit der Brechstange. Außerdem, wer bin ich zu glauben, dass ich jetzt Coaching Points geben kann, die deren Coach nicht geben kann. Aber natürlich kann ich mal sagen, hey, zum Coach so, hey, ich habe da was gesehen, guck doch da vielleicht mal hin. Ja, das hilft ja oftmals auch schon mit den Spielern hier und da natürlich auch. Aber ich habe mich da schon versucht, eher zurückzuhalten. Und nicht allzu viel direkt am Spieler zu coachen, vielmehr diesen Austausch und die Konversation mit den Coaches zu suchen. Und immer zu sagen, hey, ich habe Beispiele XY das und das gesehen, wie stehst du dazu? Wie schätzt du das ein? Was sollte er tun, damit er da besser werden kann? Also viel mehr über die Schiene, als tatsächlich Spieler zu coachen. Da ist man, war ich natürlich auch super vorsichtig, dass ich da auch nicht oversteppe, weil das ist so ein One-Shot-Business.
Verstehe ich,
du hast eine Chance, dass du auffällst und das entweder positiv oder negativ. Und dann musst du ganz gut aufpassen, welchen Eindruck du dahinter lässt.
Eigentlich brauche ich jetzt einen kleinen Jingle, weil ich habe eine sportliche Frage, weil du bist ja im genau richtigen Raum eigentlich, Outside Linebacker Edge. Das war für mich eigentlich vor der Saison das Thema, das Auffälligste, ob dieser Raum oder halt diese Unit nächstes Jahr, also in dieser Saison besser wird. Wird sie denn besser als letztes Jahr? Ich habe gerade die Zahl nochmal schnell aufgenommen. Hassan Reddick hatte einfach mal gegen die Falcons 8 Pressures.
Ja.
Ich würde sagen, das hatten die Bucks letztes Jahr insgesamt als Team. Nein, Spaß beiseite, aber
ja, kommt hin,
das war jetzt nicht die ganz große Stärke.
Ja, deswegen ist da auch vorne was passiert. Coach Larry Foot hat jetzt den Run-Game-Koordinator übernommen und den Outside-Linebacker-Room daher übernommen, während George Edwards der Pass-Game-Koordinator ist, dass man da auch einfach immer wieder Rotation reinbringt. Nicht, weil einer kompetenter ist als der andere, aber weil man auch da einfach versucht.
Auch halt da einen anderen Einfluss nochmal.
Ganz genau.
Ja.
Und jetzt eben auch nochmal den Einfluss, dass Larry Foot als Off-Ball-Linebacker und ewiger NFL-Veteran und Steelers-Held da jetzt, und das bringt mich wieder dazu, der spricht natürlich ganz anders mit den Spielern als ein Coach, der jetzt beispielsweise selbst nicht NFL gespielt hat. Aber jeder findet da irgendwie so seinen Platz. Aber um deine Frage zu beantworten, Hassan Reddick war natürlich nochmal eine wichtige Addition für die Outside Linebacker. Vor allen Dingen Yaya Diaby. Ich meine, der bringt alles mit. Der ist so unfassbar lang, athletisch. Der hat alles, was man braucht. Aber Hassan Reddick ist einfach ein erfahrener Spieler und er gibt unglaublich viel an seine Teammates weiter. Und deswegen, das Coaching, das kommt ja von den Coaches, aber natürlich auch von aus der Unit heraus und von den Veteranen. Und deswegen sind die Veteranen einfach so unfassbar wichtig. Die haben ja schon so viel gesehen und geben dann auch nochmal Tipps oder Feedback, dass die Spieler vielleicht anders wieder aufnehmen. Und deswegen Hassan Reddick ganz, ganz wichtige Verpflichtung da auch nochmal für die Bucks. Und dann bin ich auch überzeugt, dass die Edge mehr Sex hinbekommt als die Interior D-Line.
Okay. Ja, wurde denn das, um das sportlich weiterzumachen, wurde denn da in der Preseason Augenmerk draufgelegt auf eines dieser Themen oder ist es, kannst du es gar nicht sagen, weil über 5 Wochen natürlich irgendwie alles bearbeitet wird? Also ich meine sowohl Run Defense als auch der Pass Rush, weil ich gehe mal davon aus, dass natürlich beides dementsprechend sich im Plan zurechtgelegt wird, aber gibt es da etwas, wo gerade wenn wir bei der Position sind, mehr Fokus gelegt wurde, um dann auch die Brücke zu schlagen, wie jemanden wie diese Offensive Line der Texans und CJ Stroud richtig vor Probleme stellen zu können?
Tatsächlich so früh in der Phase geht es viel darum, mit wem geht man denn überhaupt? Wer ist so coachable? Wer kann schnell prozessieren?
Aber gerade dann muss man doch einen Fokus legen, wenn ich weiß, was ich will von denjenigen oder von den Spielern.
Ja, das auf jeden Fall. Aber dann ist die Antwort darauf, es passiert alles gleichzeitig, weil dafür sind dann 5 Wochen wiederum kurz. Und dann wird der Fokus beispielsweise, sagen wir, Pass Rush von den Outside Linebackern gelegt und aber was man dann mitkriegt am Ende des Tages als Position Coaches ist viel, wer kann das jetzt am besten umsetzen. Da wird dann gar nicht mehr so viel gesprochen über die Schematics an sich, weil das überlegt sich Todd Bowles. Das ist was wahrscheinlich sogar schon vorher passiert ist. Und dann geht's darum, das quasi top-down weiterzugeben an die Position Coaches. Was soll umgesetzt werden? Was sind die Erwartungen? Und wer ist der Spieler, der das für uns umsetzen kann am Ende des Tages?
Ja, es ist schon tatsächlich, das ist extrem, extrem spannend, weil du es vorhin auch schon mal angesprochen hast. Weißt du jetzt, wie bist du mit den Bucks jetzt auseinandergegangen?
Im guten
Wann wirst du Defensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers? Das ist die eigentliche Frage.
Ja, aber siehst du jetzt, du hast ja gerade vorhin so einen schönen Satz gesagt, diese Chance bekommst du einmal, positiv oder negativ. Ja. Hast du da Feedback dann bekommen? Gab es noch ein Gespräch mit Todd Bowles, dass er gesagt hat, du hast einen positiven Eindruck hinterlassen oder schleich die, komm nicht mehr wieder.
Und warst wieder beim Grillen, ist auch noch wichtig. Ja.
Bestimmt, ja.
Es war nicht mehr beim Grillen. Ich habe einen positiven Eindruck hinterlassen, zumindest wurde mir das so von allen Seiten zurückgemeldet. Und tatsächlich sehr positiv und das freut mich natürlich, weil es gab jetzt kein offizielles Exit-Gespräch sozusagen von den Coaches, schon auch mit der Organisation und allen, die da dahinter stehen noch, die das ja auch alles ermöglicht haben. Mit den Coaches so per se nicht ist es, aber man war ja den ganzen Tag im Austausch und ich habe auch noch so kleine Abschiedsgeschenke gemacht und bin natürlich dann auch noch ins Gespräch gekommen mit Einzelnen. Und es war auf jeden Fall ein sehr positiver Abschluss und man ist in Kontakt. Ich bin auch jetzt in Kontakt und habe tatsächlich am Sonntag, als wir mit Stuttgart Search die ELF Championship geholt haben.
Ich wollte zum Schluss noch die Glückwünsche, aber dann machen wir es halt jetzt die Glückwünsche. Gut gespielt, die Karte.
Dankeschön. Nadine,
gut gespielt.
Ja, das wollte ich noch. Nein, Schmarrn, aber
30 Minuten hier den Spannungsbogen dahin bauen. Ja, das ist mir.
Aber da habe ich dann schon ein Bild vom Konfetti gemacht und Anton Bowles geschickt und hat geschrieben, wir haben es geschafft.
Echt geil, das ist ja, ja mega.
Der hat es verfolgt. Ich sollte nach dem Halbfinale schon schreiben und dann hieß es, ja, dann schreibe ich nach dem Finale witzig. Auch nochmal. Und auch die anderen Coaches haben mir dann geschrieben. Und wie ist es? Habt ihr es geschafft?
Das ist ja cool. Das ist ja mega cool.
Das ist schon sehr cool. Ja, also deswegen, man ist im Austausch.
Aber ist jetzt schon klar, dass die dir jetzt nicht sofort den Job anbieten? Ist jetzt quasi ganz salopp gesagt der Fuß in der Tür mal drin, der ja vorher logischerweise nicht in der Tür hat drin sein können. Die Tür war ja zugenagelt, nochmal achtmal zugesperrt, der Schlüssel im Bodensee versenkt, was auch immer.
Wenn man die richtige Keycard hat, kann man auch solch eine Tür öffnen.
Und naja, jetzt habe ich eine Keycard. Aber das habt ihr beide wunderschön gesagt, weil diese Tür ist zu betoniert. Also die ist wirklich zu betoniert. Und jetzt hat man aber zumindest einen Fuß drin. Ich habe ja auch immer gesagt, ich meine, so realistisch bin ich, mit 27 mit Football angefangen, hier in Deutschland, Coach seit jetzt dann noch nicht mal 10 Jahren hier. Also so realistisch muss man dann schon sein, dass da noch ganz andere Kaliber sich da auch vorstellen. Deswegen habe ich das so jetzt nie als Ziel gesehen. Aber man hat auf jeden Fall einen Fuß in der Tür. Und es ist sozusagen in diesem Mikrokosmos, geht es um, naja, mehr oder weniger Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Und deswegen ist es auch so, dass Leute, die schon mal ein Bill Walsh Coaching Fellowship hatten, dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man ein nächstes Bill Walsh Coaching Fellowship bekommt, weil man einfach schon mal in dieser Umgebung war. Und sowas wäre dann beispielsweise möglich. Also ich bin jetzt fast zuversichtlich zu sagen, dass ich mir vorstellen könnte, das vielleicht nochmal zu bekommen, wohingegen ich noch letztes Jahr mich wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre hätte bewerben können bei Bill Walsh und definitiv nicht mal eine Antwort bekommen hätte, geschweige denn, dass sich jemand meine Bewerbung anguckt. Und für die ist es halt wichtig, dass man sich einmal in so einem Setting bewiesen hat. Und in meinem Fall waren ja sogar Auswärtsreisen mit dabei. Also ich war ja sogar bei einem Auswärtsspiel.
Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass ihr auch bei Preseason dabei. Mein Gott, es gibt so viel zu besprechen, wir haben so viel Zeit, haben wir gar nicht. Aber für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, wir werden das am Montag eben beim Spiel um 1 Uhr, wenn die Texans auf die Bucks treffen, auch nochmal in den Breaks thematisieren. Wir könnten jetzt, glaube ich, auch 2 Stunden weiterreden.
Auch stimmt. Da wichtig, auch ihr könnt mitmachen. Ne? Also schickt auch gerne dann eure Fragen.
Ja, klar, die Fragen, die ihr an Nadine habt, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, weil ich habe 1000 Fragen wirklich im Kopf, weil meine imaginäre Tür ist jetzt schon eingetreten. Aber jetzt haben wir viel darüber ja gesprochen, was die Organisation jetzt gemacht hat, wie für dich so ein Ablauf war oder sowas. Aber es hätte ja sein können, das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass du so machst, dass du nachsagst, das waren jetzt coole 5 Wochen, aber das ist es nicht.
Also ich bin mit dem Gefühl hingegangen, so, ja, das ist es jetzt wahrscheinlich nicht für mich, aber ich bin unfassbar dankbar, es mal sehen zu dürfen. Und nach den 5 Wochen habe ich mir gedacht, boah,
Wäre das was, wo du sagst, das könnte mein Job auf Dauer, weil wir hatten im Mai war die Chance 0,0, dass du dieses Bill Walsh Stipendium bekommst. Natürlich jetzt die Chance auch nicht so riesig, so realistisch muss man sein, dass sie dich jetzt morgen zum Defensive Coordinator machen. Ist jetzt ein blödsinniger Spruch, aber es ist ja, aber wie gesagt, im Mai hätten wir alle nicht dran gedacht, dass du jetzt dann im Juli, August bei den Bucks einfach 5 Wochen bist. Das ist das Schöne am Leben, man weiß nie, was kommt. Da ist Forrest Gump, das Leben ist eine Pralinenschachtel. Aber ist es jetzt ein Stil für dich, wo du sagst, du müsstest ja rein theoretisch in die USA gehen oder sowas, wo du für dich sagst, ich würde es aber machen, wenn das kommen würde. Und vielleicht kommt es nicht.
Das ist sehr, sehr vielschichtig jetzt tatsächlich. Also ich würde mich jetzt nicht voll hineinstürzen und sagen, so, ich tue jetzt alles, um mir irgendwie das zu ermöglichen, darüber zu gehen und in der NFL zu arbeiten. An dem Punkt bin ich nach wie vor nicht. Nach diesen 5 Wochen bin ich aber an dem Punkt zu sagen, hey, ich könnte mir das doch vorstellen vielleicht und ich finde das eigentlich dort ganz cool, aber jetzt müssen wir auch wieder differenzieren, NFL oder Tampa Bay Buccaneers, wer weiß, wie es woanders ist. Und ja, klar, wenn man mir jetzt heute einen Job in der NFL anbieten würde, dann würde ich sagen, klar, nehme ich das an. Aber wie gesagt, die Chancen sind gering. Vor allen Dingen die man darf ja auch nicht vergessen, ich bin so viel gefragt worden, ja, haben sie dich nicht gleich da behalten? Das ist ja total nett gemeint, aber die NFL und die Franchises, die planen sehr gut und dann sind auch alle Jobs besetzt und da ist keine Stelle frei, weil eben so in der Preseason, kurz vor der Saison, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und es war auf jeden Fall super spannend zu sehen und es war aber natürlich schon auch so ein Umfeld, in dem man erstmal manövrieren lernen musste oder ganz sachte manövrieren musste, weil es einfach ein Konstrukt ist, das über, gerade in der Defense, das über Jahrzehnte schon aufgebaut ist. Die kennen sich ganz lange schon. Das ist ein tiefes Vertrauensverhältnis. Die verstehen sich vielleicht auch, ohne miteinander sprechen zu müssen. Und da muss man schon ganz strategisch, taktisch, klug auch irgendwie vorgehen, dass man da auch nicht in Fettnäpfchen trifft oder einfach Dinge macht, mit denen man jetzt vielleicht negativ auffallen würde, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und habe auch wirklich super positives Feedback bekommen und konnte dann echt mit geschwollener Brust da am letzten Tag aus dem Gebäude gehen.
Also echt, kann man an der Stelle nochmal sagen, wir zwei kenne ich jetzt ja auch schon nun ein paar Jährchen. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr für dich. Es ist, glaube ich, für uns alle irgendwie ein Traum, ganz nah an einem NFL-Team dran zu sein. Deswegen gibt's ja auch Hard Knocks, was immer für Erfolg hat, weil die Leute das einfach sehen wollen, wie nah es ist. Und ich sag mal so, wer mit Todd Bowles per WhatsApp schreibt, da kann man mal gucken, wo die Reise irgendwann hingeht. Und auch das muss man sagen, wenn Tampa Bay Buccaneers Assistant Coaches oder Position Coaches irgendwo mal woanders hingeht, ne, das ist das mit dem Fuß in der Tür, dann ist vielleicht mal bei einem ganz anderen Team vielleicht etwas möglich. Wer weiß das schon? Also wir wünschen dir da alles, alles Gute und haben uns da sehr, sehr gefreut, dass du diese Erfahrung machen durftest.
Also als die Nachricht kam, ich meine, wir hatten ja gesprochen, als du dann gesagt hast, ah, es wird einfach durch andere Umstände, gar nicht durch meine Qualität, und die ist ja unbestritten, dass da nichts geht. Und als ich dann auch die Nachricht bekommen habe, habe ich schon auch gefreut, weil es man dir schon auch einerseits die Enttäuschung natürlich angemerkt hat, dass das einfach durch andere Sachen eigentlich ja bestimmt ist, was zum Glück jetzt nicht so war. Aber jetzt zweimal quasi die Erfahrung zu machen, na, ist schon
mega cool, ja.
Ist schon fantastisch, ja. Mega
immer,
cool.
Immer wieder vor Augen führen, was du da auch erreicht hast an der Stelle. Ne? Man wird da nicht einfach so eingeladen. Also dementsprechend haben wir uns
das jetzt auch, soll jetzt auch gar nicht so klingen, weil wir gesagt haben, die Chance ist natürlich nicht so groß. Das ist jetzt, glaube ich, relativ realistisch. Aber soll man dein Licht jetzt auch nicht unter den Scheffel stellen, dass das natürlich eine unglaubliche Leistung ist. Warst du die einzige Europäerin?
Nee, Henry Schlegel war ja noch dabei als Deutscher, der ja auch der jüngste Offensive Coordinator in der ELF war, der jetzt mit Nordic Storm im Halbfinale stand. Also da hätte es ja sogar noch passieren können,
das
hätte
Finale
Nordic Storm gewonnen, dass wir im Finale nicht gewesen, gegeneinander spielen. Genau, der war noch mit dabei. Und ja, und wie gesagt, auch vor Ort, ich durfte die ein oder andere Aufgabe übernehmen und man muss sich halt da langsam rantasten und ich durfte eh schon mehr machen als viele andere und deswegen die kleinste Aufgabe, die muss man dann mit dem größten Detail erledigen und bin auch stolz, auch wenn es kleine Sachen waren, dass ich das tun durfte, weil es trotzdem Sachen waren, die man jetzt auch nicht unbedingt jedem anvertraut vielleicht.
Eine letzte Sache hätte ich noch, bevor wir da, also wirklich nochmal der Hinweis, am Montag sprecht ihr dann nochmal natürlich auch in den Breaks darüber, bei Preseason, wie es läuft es bei Spielen ab, ist dann vielleicht auch beim Spiel selber dann der Bucks jetzt gegen die Texans nochmal interessant, da könnten wir jetzt auch noch 1000 Fragen stellen. Eine letzte habe ich vielleicht in der kurzen Antwort, was ist die lustigste Anekdote mit einem Spieler? Das ist das, was mich noch interessiert und dann sind wir... weil es gibt ja die Geschichte Folge 73 mit Todd Bowles, dann saß alleine am Tisch beim Grillen und du hast dich erbarmt, dich dazuzusetzen, sage ich mal, um das mal kurz zusammenzufassen. Gibt es da was Ähnliches mit dem Spieler,
wo so lustig ist? Da habe ich mich nicht getraut, mich dazuzusetzen.
Ja, stimmt, sowas. Ja, ja,
ja. Ja, es gibt so drei Sachen eigentlich.
Oder wer ist der verrückteste, vielleicht in der Defense, der lustigste Spieler, den man nicht auf dem Zettel hat, wenn man jetzt NFL einfach guckt, vielleicht auch da sowas in die Richtung.
Okay, da muss ich kurz überlegen, der lustigste, den man so nicht auf dem Zettel hat. Also was ich euch sagen kann, was für mich schon irgendwie ganz lustig war, dass ich für Shiloh Sanders beim Warm-up einfach so ein bisschen der Ballträger war. Und zuvor ist der Coach für ihn gelaufen, dann bin ich ein paar Mal, habe halt diesen Ballträger simuliert, dass er einfach immer wieder die richtigen Winkel nehmen kann. Und dann war er irgendwie auf mich nicht vorbereitet. Und dann habe ich ihn kurz beim ersten Mal stehen lassen. Und dann ist er so, oh, Coach, du bist aber schnell. Das war eigentlich, das war echt ganz lustig. Und mein schlimmstes Erlebnis, das will ich euch nicht vorenthalten.
Ja.
Ich kann werfen. Als DB-Coach lernt man das. Es geht nicht ohne. Ich habe aber natürlich seit 2 Jahren nicht mehr geworfen, weil ich für Stuttgart Search von zu Hause und viel online arbeite.
Im Büro, ja.
Im Büro, genau. Und ich bin jetzt nicht naturally talented, sondern ich musste schon üben, damit es geht. So, und dann sagt auf einmal der
Cornerback. Bin ich gespannt, was kommt.
Cornerback Bryce Hall so, ja, Nadine, wirf mir mal den Ball. Ich seit 2 Jahren nicht mehr geworfen, nicht aufgewärmt. Und dann ist mir die Flatter gegangen. So ist mir die Flatter schon lange nicht mehr gegangen, weil die standen alle so eng beieinander. Und man will ja dann nicht jemanden irgendwie vor die Füße werfen und der knickt dann um oder so.
Jetzt wird es immer spannender tatsächlich.
Ja, dann habe ich einen 180er Puls gehabt. Und ich kann euch sagen, der Ball muss ja einen Spiral haben. Aber ja, der hat sich nicht so rumgedreht, der Spitze nach, sondern wie ein Helikopter so und auch noch kurz. Und das hat gefühlt jeder gesehen und jeder schaut mich so an, so, was zum Geier? Und Bryce war dann nur so, du solltest deinen Arm aufwärmen, der war jetzt schon sehr kurz. Und das war das Netteste, was sie mit diesem furchtbaren Ball sagen konnte. Aber der ist wirklich, da sind die Nerven völlig mit mir durchgegangen. Oh Gott, er hat mich. Oh Gott, ich muss den Ball werfen. Oh Gott, das ist viel zu eng. Und dann, hat mein motorisches Gedächtnis gesagt, Charnadine, heute nicht.
Ich dachte schon, du hast jemanden verletzt. Ich habe schon provisorisch mal die Injury-List der Bucks aufgemacht, wer da auf dem Gewissen von Nadine Urasi ist.
Dieses Embarrassment hat wirklich 4 Tage gebraucht, bis ich das aus dem System hatte. Also das muss ich echt erstmal rausschwitzen, weil das war der Wahnsinn.
Klar.
Da war doch was mit Tristan Wirfs, hat er nicht einen Ball abbekommen? Eine Kartoffel?
Der war schon verletzt, als ich kam.
Okay.
Naja.
Sollen wir vielleicht noch, jetzt sind wir zwar schon ein Wort über Spiel noch vorhin.
Ja, also an der Stelle wirklich für euch alle, wir haben es ja angefangen mit Game of the Week, die Bucks gegen die Texans, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend und wir uns wirklich von Herzen nochmal gesagt.
Das Spiel gibt es wirklich am Montag,
freuen, das Spiel, um 1 Uhr. Ja, um 1 Uhr live,
ich glaube um 0 Uhr 50 oder sowas, genau, gehen wir auf Sendung um den Dreh.
Mit Christoph Stadler und Nadine Urasi dann als Experten- und Kommentatoren-Duo vielleicht dann auch, weil ich es ja vorhin schon mal kurz eingeleitet habe, das größte Thema für mich ist, wenn man mal nach Woche 1 auch guckt, tatsächlich witzigerweise, weil du das jetzt auch miterlebt hast in der Preseason, aber der Pass Rush und die Defense der Bucks gegen die tatsächlich strugglenden Texans. Das war gegen die Rams überhaupt nicht gut, nur 9 Punkte geschafft. Das Passing Game war nicht gut. CJ Stroud, sowohl unter Druck als auch ohne Druck, sah überhaupt nicht gut aus mit dieser Offensive Line. Was nehmen wir damit?
Da muss ich kurz schnell reinfahren. Sah CJ Stroud nicht gut? Also hat er schlecht gespielt oder lag es an den Umständen? Also diese O-Line ist eine Katastrophe.
Genau, das meine ich, aber ich fand schon.
Aber CJ Stroud hat richtig gut gespielt. Ich habe es mir heute nämlich nochmal angeschaut. CJ Stroud war richtig gut mit den Umständen.
Weil ich ja auch nur in Ausschnittweise. Off Schedule spielen. Ja. Also off Schedule, ja. Off Platform, nichts wie geplant und musste halt einfach schauen, was er draus macht. So.
Der hatte, ich habe mal die Zahlen, der war, wenn er unter Druck war, der 9 von 10 Pässen angebracht für 102 Yards. Nach EPA ist es Platz 10 mit einer miserablen O-Line. Wenn er geblitzt wurde, hat er 6 von 6 Pässe angebracht für 86 Yards, ist auch Platz 10 nach EPA. Diese O-Line ist so, also die wäre auch mit Laremy Tunsil schlecht.
41% aber die ist so, Pressure Rate übrigens auch, ne? Also.
Das war, ich fand's, das waren die schlimmsten Befürchtungen, wie schlecht die konnten nicht mal, nennt mal in Anführungszeichen, offensichtliche Stunts von den Rams verteidigen. Da war eine Misskommunikation, da ging überhaupt nichts. Und ich fand CJ Stroud, unter den Umständen fand ich es starkes Spiel.
Kann man so sagen, ja, aber ja, alleine kann das auch nicht gewinnen, das stimmt schon.
Nee, deswegen, das ist immer noch ein Team, aber weil natürlich, CJ Stroud, drittes Jahr dann ja schon, bla bla bla. Also an dem lag es zu 0,0%.
Ja, er hat halt so unfassbar stark begonnen und er war so der Heilsbringer und Perfect Passer Rating und der junge Quarterback, der jetzt alles rumreißt, aber er alleine, wie gesagt, macht's halt nicht oder kann es nicht machen. Und er war enorm unter Druck und er wird gegen die Tampa Bay Buccaneers auch enorm unter Druck stehen. Ja. Und das ist das, was die Bucks eigentlich ganz gut können. Blitzen, wenn man auf die letzte Begegnung und damit CJ Strouds erste Begegnung gegen die Buccaneers blickt, da hat er ja ein Career High abgeliefert. Ich weiß gar nicht, wie viel Passing Yards, 5 Touchdowns, super Passer Rating. Ich befürchte, dass es nicht so kommen wird für ihn am Montag und dass die Bucks Defense ihn massiv unter Druck setzen wird und vielleicht auch den ein oder anderen Turnover dadurch geben wird.
Weil ich die Oilers auch gar nicht angeschaut habe. Der Center, Jake Andrews, ist raus. Also der ist auch schon weg. Die mussten ja im Spiel dann schon umstellen. Cam Robinson, der Left Tackle, der noch der Beste war in dieser O-Line, war auch zwischenzeitlich angeschlagen. Ed Ingram, der Guard, hat gar nicht erst gespielt. Ich glaube auch nicht, dass der dann dabei sein wird. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber
es wird nicht besser, sagen wir mal so.
Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich war ja eh extrem skeptisch mit dieser O-Line, aber das hat alles nochmal komplett unterboten. Ohne Kaimi Fairbairn machen die keine Punkte.
Ja, auch das.
Und ich frage mich auch, was macht es mit einem Running Back, Chubb, der von so einer Verletzung zurückkehrt? Ich freue mich wahnsinnig, ihn auf dem Feld zu sehen. Aber wenn er sowieso weiß, naja, okay, First Contact mit dem Gegner kommt dann vermutlich schon hinter der Line of Scrimmage.
War es also, auch übrigens ganz oft, ja, tatsächlich.
Was jetzt das schon mental Woche dann auch schon früh macht. Aber so oder so, Defenses sind Anfang der Season immer besser als die Offenses, aber grundsätzlich ist die Prognose eher schlecht für die Houston Texans, da würde ich, gehe ich voll mit euch.
Glaubst du, dass die Bucks das tatsächlich als, weil oft sagt man, man will ja dann eigentlich die Stärken auch des Gegners so attackieren, dass das eine neue Schwäche wird des Gegners, heißt es ja oft im Football irgendwie, aber bei dieser ganz offensichtlichen Schlüsselposition Offensive Line gegen Pass Rush vor allen Dingen oder auch Run Defense der Bucks, kommen ja nicht drum rum. Ich habe extra mal nachgeschaut, 43,5% Quarterback Pressure Rate hatten die Bucks in Woche 1 gegen Atlanta. Stroud wurde 41% gepressured letzte Woche. Glaubst du, dass das etwas ist, wo Todd Bowles und die Bucks noch mehr den Finger in die Wunde reinlegen mit dieser angeschlagenen Offensive Line? Oder kann man da eigentlich mit dem normalen Gas, also nicht Vollgas, oder nochmal einen drauflegen mit vollen Boxes, agieren und dementsprechend in der Secondary mehr on point sein? Weil dann geht ja gar nichts, wenn man vorne einen Pass Rush hinbekommt, den die Bucks auf Normalniveau haben und mit der Coverage, gerade in der Zone Coverage, was sie oft spielen, dann gut agiert, dann geht ja für Stroud im Passing-Game gar nichts, so wie in Woche 1 auch. Nico Collins zum Beispiel war ja auch schon gar kein Faktor, ehrlicherweise.
Natürlich weiß ich nicht, wie sie es angehen werden, aber ich würde mich sehr wundern, wenn sie diese offensichtliche Wunde nicht nutzen würden, um da gleich zwei Finger hineinzudrücken. Es ist ja auch so, man guckt sich das Spiel der Vorwoche an und guckt, was hat der vorherige Gegner gegen dieses Team gut gemacht. Und genau das mache ich auch wieder. Mhm. Und so geht man ja vor, wenn man gameplant. Demnach würde ich erwarten, dass sie es sehr wohl so machen. Und um auch einfach ein Zeichen der Dominanz zu setzen gleich mal, weil man will ja das Spiel am besten schon früh gewinnen. Und danach kann man immer noch sagen, okay, jetzt mache ich normales Gas, jetzt schaue ich mal, was meine Secondary kann. Aber erstmal muss ich ein Zeichen setzen mit einer Defense. Und wie sagt mein Defensive Coordinator hier in Deutschland so gerne, der Quarterback sieht so schlecht, wenn er Tränen in den Augen hat. Und ich glaube, das könnte auch das Ziel der Buccaneers sein. Schönes und deswegen Wort, würde ich schon erwarten, dass sie vorne richtig viel Druck bringen und es erstmal so der Secondary etwas leichter machen. Und dann vom Gas gehen kann man immer noch. Das Schlimmste ist, wenn man sagt, okay, normaler Pass Rush, wir machen das mit der Secondary und dann klappt irgendwas nicht. Ich würde es immer andersrum machen. Erstmal Vollgas und schauen, wo stehen wir.
Und die Texans hätten rein theoretisch sagen können, gegen die Rams, das war so mega physisch, weil es war wirklich ein krass physisches Spiel. Aber wenn man sich Falcons gegen Bucks angeschaut hat, das war halt auch extrem physisch. Die haben sich auch wirklich nichts geschenkt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt bei den Texans, ob da offensiv per se würde ich sagen, Collins wird nicht wieder 25 Yards nur haben. Aber ich weiß nicht, wie die O-Line besser werden soll. Und dann muss ja Collins von irgendjemand die Bälle bekommen, weil die Rams auf der anderen Seite hatten einen Puka Nacua. Wie gesagt, es war mega physisch und die Defense von den Texans hat für mich ein absolut solides Spiel gemacht, aber Puka Nacua hatte 130 Yards. Warum kriegen andere Teams das hin? Und jetzt haben die Rams eine bessere O-Line, aber jetzt auch nicht die Top-3-O-Line. Warum bekommen andere Teams es hin, ihre besten Spieler besser einzusetzen? Und bei den Texans verstehe ich es tatsächlich einfach nicht, schon länger nicht.
Ja, da ist auch die Frage, schaffen sie es, ihre Matchups dann gegen die Bucks so zu kreieren, wie sie sie tatsächlich brauchen. Wenn sie dann Cyan McCollum als Cornerback vielleicht auch noch auf ihrem besten Receiver haben, dann wird es auch einfach schwer, weil dann haben sie nicht so viel andere Optionen tatsächlich. Und am Ende des Tages kommt immer alles auf die Matchups an und schafft es die Offense, diese Matchups zu kreieren, dass sie den Vorteil für sich rausholen? Oder schafft es die Defense, die Matchups so zu kreieren, dass sie den Vorteil daraus ziehen? Mhm. Aber ich denke auch, dass Nico Collins da mehr abliefern wird. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Buccaneers die beste Pass-Defense haben. Ich meine, die kommen aus einem Jahr, wo sie zum letzten Drittel definitiv gehört haben. Und die haben jetzt auch gegen die Falcons nicht wenig Passing Yards zugelassen. Am Ende hat alles geklappt, weil dann nochmal ein Field Goal verkickt war und Antoine Winfield Jr. nochmal den Touchdown auch gesichert hat am Schluss. Aber es ist nicht die beste Pass-Defense per se. Und demnach wird auch Nico Collins wieder ein besseres Spiel haben, würde ich jetzt mal erwarten.
Aber gegen alle Wide Receiver tatsächlich nur 130 Yards zugelassen, also Titans ausgeklammert. Also in Wide Receiver Cornerback Matchups waren die Bucks gegen die Falcons eigentlich ganz gut aufgestellt, auch wenn die Falcons insgesamt natürlich eher über Bijan da versucht haben, die Dinge zu reißen, wie es halt immer so ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das ist eigentlich das große Thema dieses Spiels. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen...
Soll man es noch kurz switchen dann, ja, dass wir Offense...
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, Bucks, und ansonsten kann man sich auf diese Bucks Offense, glaube ich, auch freuen. Da waren ganz gute Sachen dabei. Ebuka, der natürlich irgendwie auch liefern musste als Rookie, ist immer schön zu sehen. Mike Evans noch nicht so der große Faktor, aber ich habe mir das auch nochmal angeschaut, wenn man das mal vergleicht mit den Texans, das war tatsächlich in den NFL Research Notes, die haben da immer ganz tolle Sachen mit dabei. Baker Mayfield und CJ Stroud in den letzten 18 Spielen, nur in 18 Spielen hat Baker Mayfield 24 mehr Passing Touchdowns, 24 als CJ Stroud geworfen. Das ist eine Wucht. Und dann ist halt die Frage, wenn Christoph Stadler auch vor der Saison sagt, die Texans wird Nummer 1 Defense der NFL werden in diesem Jahr, ob das dann in Woche 2 dementsprechend so gezeigt werden kann.
Ja, noch ist der Take ist
ja,
noch
ja, on noch, track. Noch ist er on track, ja.
Der Zug ist noch nicht entgleist.
Um auch eine Frage zu stellen, wie wird die Texans Defense das machen? Weil ich habe halt das Gefühl, dass diese Bucks, auch wenn du hast es so schön gesagt, Offenses brauchen am Anfang der Saison ein bisschen länger, das kann eine sehr, sehr gute, ausbalancierte, tolle Offense sein. Und das wird, glaube ich, für die Texans tatsächlich, auch wenn es Woche 2 ist, durchaus ein Prüfstein. Auch wenn man die Rams ja da gar nicht außer Acht lassen dürfen, die das ja auch ganz gut gemacht haben.
Ja, also diese Offense wird ja schon sehr hoch gehandelt tatsächlich um Baker Mayfield. Und die Tatsache, dass jetzt eben nicht nur Mike Evans ist, auch Chris Godwin ist noch raus, sondern eben Ebuka, der sich wahnsinnig positioniert hat. Es kam ja auch im Nachgang noch raus, dass doch Mike Evans sogar gesagt hat, dass Ebuka selbst
das gecallt hat
und gesagt hat, ich schlag den Cornerback auf dieser Postroute und dann mit weniger als einer Minute dann den Ball entsprechend gefangen hat. Aber jetzt, wo es natürlich mehr Passempfänger geht, auch Shep hat einen guten Job gemacht, ist es ganz grundsätzlich schwer, die zu verteidigen. Und
also ich muss auch dazu sagen, alle, die jetzt nicht bei den Bucks arbeiten, Sterling Shepard. Du darfst ihn Shep nennen, aber wir müssen doch Shepard sagen.
Shepard. Das ist jetzt nicht mein Buddy, deswegen ich da Shep sage, sondern das kam jetzt echt einfach so raus.
Genau, ja, Sterling Shepard. Völlig, der Bake und der Gott.
Also ich weiß gar nicht, ich glaube schon, dass sie ihn Baker nennen. Bei mir ist eher die Gefahr, dass ich ihn Maker Mayfield anstatt Baker Mayfield nenne. Aber ich meine, die Texans, die haben schon eigentlich eine richtig gute Secondary, die aber irgendwie noch nicht so gut ausgesehen hat jetzt. CJ Gardner-Johnson, Jalen Petrie, das sind große Namen in der Secondary der Texans und die werden es den Bucks nicht leicht machen. Vor allen Dingen hat ja auch die Falcons Defense ehrlicherweise schon zweimal fast eine Interception auf der Hand gehabt. Demnach mal gucken, wie die Secondary sich da zeigen wird gegen diese vermeintlich so explosive Offense der Buccaneers, die sich ja auch bis zum gewissen Grad noch finden muss.
Ja, es war auch nicht so, also ich bin bei denen auch wahnsinnig hoch, aber ehrlich gesagt, wenn Ebuka nicht so ein super Debüt hat,
ja.
Also Mayfield war schon, also super gescrambled, da hat er alles irgendwie so am Leben gehalten, aber ich habe mal nachgeschaut, wenn er eine clean Pocket hatte, wo habe ich es mir aufgeschrieben, ist eigentlich schon verheerend schlecht, da darf man kein Spiel gewinnen. 10 von 21, wenn er Zeit hatte, eine clean Pocket.
Ja.
Aber er hat halt dann auch zwei Touchdowns geworfen. Hatte ein bisschen Interception-Glück auch und das gehört vielleicht dann auch dazu, aber vielleicht war es mal so ein normales Reingleiten in die neue Saison, aber du hast trotzdem schon jetzt gesehen, diese individuelle Qualität, die da ist, bei einem Spiel, was jetzt offensiv nicht so gut lief. Auch Bucky Irving fand ich jetzt nicht, der hat einen Average von 2,6. Ist nicht Bucky Irving-Style. Und trotzdem gewinnst du es. Mund abputzen bei den Falcons war nicht spektakulär, war nicht wahnsinnig geil, aber da fragt in einer Woche ehrlich gesagt schon keiner mehr danach. Nee. Das ist schon eine Qualität, die sie unbestritten haben. Und auch ich fand Mayfield gerade im Scrambling, das war wiederum sehr, sehr gut. Das war so Mahomes-mäßig.
Ja, der ist gutsy, der ist mutig, wenn es um diese Situation geht.
Der, ich sage immer, der hat crazy eyes. Der hat eigentlich, der hat manchmal so einen Blick wie so ein Linebacker eigentlich. Und das findest du ganz selten bei Quarterbacks. Das ist ganz selten, weil die so systematisch einfach vorgehen und nach ihren Reads gucken. Und bei Baker habe ich so das Gefühl, da merkst du, da ist irgendeine dunkle Seite und deswegen kann der auch tatsächlich so laufen und dann eben Playmaker sein, weil, wie du sagst, in allen Statistiken, wenn man nur nach den Statistiken geht, Passing Yards etc. pp., Time of Possession, würde man jetzt nicht vermuten am Ende des Tages, dass die Buccaneers dieses Spiel gewonnen haben.
Das stimmt. Und dass er mit 3 Touchdown-Pässen und keine Interception rausgeht, liest sich wunderbar. Das hätte aber auch 3-2 sein können, das Verhältnis unter Umständen. Ja.
Aber
dann schaut es vielleicht anders aus, wer weiß. Das
war ja letztes Jahr schon so, dass da auch immer so ein paar enge Dinge dabei sind. Linebacker unter den Quarterbacks war, glaube ich, zuletzt mal, wurde über Steve Young gesagt, damaliger 90er Jahre Quarterback von den San Francisco 49ers. Warum sage ich das? Weil ich euch noch eine News mitgeben wollte. Quarterback und 49ers tatsächlich mal eben kurz Breaking reingeschmissen, weil wir es vorhin ja schon hatten. Kyle Shanahan dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass Brock Purdy tatsächlich nicht trainieren wird am heutigen Mittwoch, in dem wir uns ja befinden. Und er davon ausgeht, / befürchtet, dass es eine mehrwöchige Verletzungspause sein wird. Mac Jones wird also mit dem First Team fit gemacht. Das wollte ich euch jetzt an der Stelle mitgeben. Also es
sieht sehr nach Mac Jones aufgemacht. Aus. Long Shot Injury Concern. Das heißt, ehrlich gesagt, erstmal nichts Gutes, muss man ganz, ganz, ganz klar sagen fürs Wochenende.
Ja.
So, jetzt lass aber auch gut sein, damit wir noch ein paar Themen für den Montag haben.
Ja, genau.
Montag auf Dienstag, ich glaube um 0.50 Uhr sowas gehen wir drauf. Um 1 Uhr ist auf jeden Fall Kickoff, ein bisschen früher als es sonst ist, weil 2 Spiele sind. Nadine, vielen lieben Dank dir. Gut, ich freue mich.
Wenn du sagst, dann bin ich auch pünktlich da. Ja.
Ich erinnere dich nochmal. Ich sag Shep, dass er dir Bescheid geben soll.
Oje, oh oje, oh, das werde ich mir bestimmt noch warnen.
Sehr geil, sehr geil.
Gehen wir ganz schnell noch das Programm durch. Ja. Also Thursday Night Football war ja schon angesprochen. Donnerstag auf Freitag 2:15 Washington bei Green Bay. Sonntag ab 18:30 mit dir, Flo. Dann die NFL Endzone, die deutsche NFL-Konferenz. 19 Uhr natürlich auch Red Zone. Was haben wir an Einzelspiele? 19 Uhr cooles Duell. Haben wir fast zu wenig gesprochen. Bears at Lions, die Rückkehr von Ben Johnson nach Detroit.
Wird im Vorlaufthema sein am Sonntag übrigens auch nochmal.
Und 22.05 Uhr, wer hätte es gedacht, ein richtig gutes Spiel, die Broncos bei den Colts. Die bärenstarken Colts mit einem MVP-Kandidaten Daniel Jones. Müsst ihr nicht kommentieren. Sunday Night Football, die Falcons dann bei den Vikings. Sonntag auf Montag 2:20 Uhr und eben Doubleheader am Montag. Doubleheader ab, wie gesagt, zu 0.50 Uhr, 1 Uhr Kickoff, die Bucks bei den Texans und um 4 Uhr noch die Chargers bei den Raiders.
Geschmeidige Uhrzeit.
Und jetzt lassen wir es gut sein, oder?
Geschmeidige Uhrzeit. Vielen Dank, Nadine. Vielen Dank
Nadine,
euch.
Nadine, danke schön.
Danke euch.
Kommt gut in die NFL-Woche 2 und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mega. Bis dahin.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.